Herzlich willkommen zum Digitec Podcast heute mit mir, Simon Balisan, mit dem Luca Fontana und Special Guest heute, der Dominik Bärlocher wieder einmal. Phil ist in der Ferien, haben wir auch dann auch recht spät erfahren. Aber wir entschuldigen dafür geballte Kompetenz in Sachen Apple vom Dominik. Ich kann aber zuerst noch. Ihr wisst ja alle, ich habe ja meinen 13. Monatslohn eigentlich verspielt in GameStop-Aktien. Alle haben gesagt, lass die Finger davon, du hast keine Ahnung, was du machst. Ich habe den 13. Monatslohn wieder zurück.
Ich kann gerade sagen, haben sie recht gehabt? Oder?
Nein, sie haben nicht recht.
Doch nein. Gewusst, was du machst?
Ist absolut.
Böse Zungen würden jetzt behaupten, du hast einfach Glück gehabt.
Nein, das ist absolut Investment können von mir, natürlich. Lasst die Finger davon und so, hat es immer geheißen. Ihr habt doch keine Ahnung, aber nochmal zum schnell erinnern, das war ja der, die GameStop-Aktien sind ja massiv einfach leer verkauft gewesen, sogenannt geschortet. Das heisst, man hat die Hedgefonds, die haben die Aktien quasi ausgelehnt und schon mal einfach gerade mal wegverkauft und in der Hoffnung, dass natürlich dann der Preis sinkt und jetzt ist der Preis nicht gesunken, sondern ist gestiegen. Auf Reddit gibt es ja massive Bewegung. Es ist so ein bisschen, man hat jetzt das Gefühl, man könne den Finanzmarkt umkippen und so und sage ich einfach mit einer ganz einfachen Taktik, wir behalten einfach all die Aktien. Und das ist recht witzig,
dass das stimmt funktionieren.
Du, wie gesagt, im Moment sieht es sehr gut aus bei mir. Sehr gut. Aber weil ich ja keine Paper Hands habe, sondern Diamond Hands, behalte ich die Aktie bis auf Ewigkeiten. Im Moment ist sie bei 300 Stutz gestern geschlossen. Gestern war noch so eine Aktionärsversammlung. Da hat man noch 2-3 neue Leute vorgestellt, das Resultat bekannt gegeben, das weniger schlecht ist als erwartet, aber trotzdem immer noch schlecht.
Das hilft Aktien trotzdem.
Oh Gott. Aber der Weltmarkt zittert.
Nur schnell, sorry, ich frage nur schnell, hört ihr das Hupen bei mir? Ich wohne in Spreitenbach und draußen ist, glaube ich, irgendwie jemand am Sterben oder so. Oder sonst irgendwas. Aber
es stirbt jemand in Spreitenbach. Das muss einer von diesen Tagen sein, der mit G endet oder Mittwoch.
Jawohl. Ganz normaler Wahnsinn da, ganz normaler Alltagswahnsinn.
Ganz normaler Wahnsinn, auch an der Börse bei meinen GameStop-Aktien. Also ihr dürft gerne wieder mir Finanztipps geben. Mhm. Ich gebe euch keine, das muss ich jetzt als Disclaimer nochmal sagen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was ich mache, aber ich weiß, dass es gut ist, wenn wir einfach die Aktien haben. Ihr könnt mal schauen, Superstonk, Reddit, Superstonk, da gibt es ganz viele Leute, die ganz viel Ahnung von dem haben und behaupten, die Aktien, die gehen in unbekannte Höhen. Also da ist mittlerweile von Millionen ist da die Rede. Also wenn ich der Millionär bin mit meinem 13. Monatslohn, dann wüsste das.
Then the joke's on you.
Ich zweifle einfach grundsätzlich mal an der finanziellen Kompetenz von Reddit als Ganzes. Oder an der irgendwas Kompetenz von Reddit als Ganzes.
Ja. Ich sage jetzt dazu nichts mehr. Ich will nichts mehr dazu sagen. Ich habe meinen 13. Monatslohn wieder zurück. Das ist nice. Und ich verkaufe aber auch sicher nicht, obwohl ich es gut könnte brauchen, weil ich gezügelt bin und mir einen Designerschrank ins Auge gefasst habe, der so viel kostet wie ein Occasion-Auto. Und für das hätte ich eigentlich den 13. Monatslohn gut können brauchen. Jetzt ist er halt in diesen GameStop-Aktien drin.
Ja, alles funktioniert wunderbar.
Alles klar. Gut. Das mache ich gar nicht so schlecht. Wir schauen schnell, was wir sonst noch haben heute. Übrigens neben dem GameStop, das haben wir jetzt abgehökelt. Jetzt können wir die kassigsten Kommentare natürlich wieder auf uns ziehen. Aber außerdem haben wir Worldwide Developer Konferenz. Für das ist der Dominik da. Er hat sich das reingezogen, was dort passiert ist. Wir haben Sony Wireless Earbuds, die mit einem sehr eigenartigen Namen. Und zwar heisst es WF-1000XM4. Bitte, Sony, macht dort mal ein bisschen gescheitere Benamsung. Dann, apropos gescheite Benamsung, Battlefield 2042, wieso auch immer das 2042 heisst, ist ein Trailer rausgekommen. Hat man ja auch schon gewährleistet. Und Netflix macht einen Live-Action-Cowboy Bebop im Big Screen. Dort hat Luca, der Roberto Baccio-Film geschaut und Loki Episode 1. Und dann haben wir noch die Spielecke, wo wir über Enter the Gungeon reden, das Spiel, das ich jetzt endlich mal gezockt haben, das ist schon ein älteres, aber es ist unglaublich witzig. Dann Ratchet & Clank haben wir zwar alle nicht gespielt, aber es, aber es hat sich ja wirklich, es hat ja Top-Reviews, können wir sicher auch noch etwas dazu sagen. Der Phil wird dann nächste Woche ausführlich darüber reden. Und Best Fiends, der Dominik ist wieder einmal in die Mikrotransaktionshölle reingefallen von Mobile Games. Genau. Aber wir fangen an mit der Worldwide Developer Conference, die war am Dienstag, wenn es mir recht ist, gell?
Ja, ziemlich sicher. Es war eine sehr lange Woche. Ich habe eine sehr belastige, sehr lange Woche. Alles hat damit angefangen, dass irgendwann in grauer Vorzeit von Montag oder Dienstag ist Apple Worldwide Developers Conference gewesen. Und ich als Apple-hassender Apple-Fanboy, je nachdem, was gerade für eine Kommentarspalte ist, haben wir das natürlich angetan.
Es ist mit Abstand. Es war Montag, glaube ich. Leck, jetzt haben wir den ersten Fehler nach dem ersten.
In der grauen Vorzeit von Anfangswoche.
Ja, genau.
Ist ein habe ich mir das angetan. Und es ist die mit Abstand längste Keynote aller Zeiten gewesen.
Tatsächlich.
Es ist so nicht zeitmäßig. Ja, es ist, also, was der Vorteil bei diesen ganzen voraufzeichneten Keynotes jetzt im Corona-Zeitalter ist, sie haben eine unheimlich hohe Informationsdichte. Also kannst du im Wesentlichen in der gleichen Zeit ungefähr viermal so viel Information verpacken. Jetzt ist das anderthalb Stunden gegangen. Wow. Sie haben im Wesentlichen zu macOS erzählt, zu iOS, zu iPadOS, zu, jetzt hätte ich fast WearOS gesagt, aber das ist Google, WatchOS und dann tvOS, haben sie, glaube ich, noch irgendetwas verloren gehabt dazu. Und im Wesentlichen am Schluss vom Tag ist es so da gestanden, dass sie vorne durch, also alles, was du anschaust als User, wird individueller zugeschnitten auf die Plattform, wo du gerade bist. Also das iPad darf tatsächlich nicht einfach nur als grosser iPhone-Bildschirm anheben, sondern es darf auch tatsächlich Elemente drauf haben, die ein iPhone jetzt nicht hat. Das finde ich unheimlich stark, weil wenn du ein iPad gleich behandelst wie ein iPhone, dann machst du definitiv etwas falsch und du disqualifizierst die 100% von allen Fällen, wenn du mit der Foto machst. Darum verstehe ich zwar nicht, warum das Teil mehrere Kameras hat, aber sie sind nicht schlecht. So, jetzt im Hintergrund hingegen, also alles, was irgendwo in einem Backend läuft oder in einer Cloud läuft, rückt sehr, sehr viel näher zusammen. Das heisst, du kannst... Bestes Beispiel ist der Focus-Mode, den sie jetzt da neu haben. Und zwar kannst du deinen Homescreen auf deinem Gerät anders aussehen lassen, je nachdem, was du gerade für Lebensumstände hast. Also wenn du jetzt sagst, jetzt fahren wir in einem Büro arbeiten wieder, dann könnte ich so schalten, dass wenn ich Geolocation ins Büro reinkomme, schaltet mir das Handy automatisch auf Work-Mode aus und mein lustiges Mobile-Game mit der Microtransactions verschwindet vom Homescreen, dafür taucht Microsoft Teams auf. Hingegen, wenn ich außerhalb vom Büro bin, komme ich keine Teams-Alerts mehr über, also dass nach vier Abend mich niemand stören kann. Und das ist auch das, was so ein bisschen Apple will, dass dein Smartphone oder allgemein deine Geräte von Apple sollten smarter im Sinne von deinem Leben werden. Also im Prinzip, sie sollten sich anpassen auf deine Lebenssituation. Also dass du eben, du kommst die Apps dann über, wenn du sie brauchst. Und das finde ich eigentlich klassisch. Ja. Das ist mega. Also ich habe jetzt hier auf meinem iPhone, im Moment bin ich im Personal Mode. Ja. Da habe ich da einfach zwei Bildschirme. Das sind so die Apps, die ich immer so ein bisschen brauche. Für alle Modes. Und da hinten habe ich einfach meine privaten Apps, die ich brauche. Und ich kann jetzt auch relativ easy in Work Mode umschalten.
Also, sorry, du hast schon in dem Fall das iOS 15 drauf bei dir?
Natürlich.
Okay, so eine
Beta-Version. Ich empfehle es, genau, ich habe Developer Beta drauf. Ich würde es noch nicht empfehlen. Es gibt einige Apps, die noch ein bisschen instabil laufen. Mhm. Und von dem her wartet noch einen Moment, bis sicher Beta 2. Ich habe jetzt alles mal aktualisiert. Es läuft relativ stabil, aber sagen wir, Outlook stürzt etwa die mal gerne wieder ein bisschen ab. Mhm. Und von dem her ist es noch nicht ganz so dort.
Also hast das,
Apple hat.
Hast du das jetzt schon ausprobieren mit dem, zum Beispiel, eben, wenn du da im Büro bist, dann sieht es ein bisschen anders aus als. Und funktioniert?
Ja. Wunderbar.
Super.
Ja, das ist aber cool. Welche App hast du gesperrt?
Ich habe im Büro habe ich Teams und Outlook auf Laut. Das habe ich sonst nie. Weil ganz ehrlich, sonst wirst du komplett wahnsinnig.
Ja.
Dafür habe ich im Büro WhatsApp auf Leislig und Signal auch Leislig, mit Ausnahme von ein paar Kontakten.
Also du kannst sogar nicht nur einstellen, was für Icons du auf deinem Home siehst, sondern welche Benachrichtigungen laut sind, welche, ich sag mal, nicht laut, also mit laut nehme ich mal an, beim einen vibriert es einfach nur und beim anderen hast du einen Ton, oder?
Genau, also du kannst einstellen, also der grosse Feature ist, du kannst einstellen, welche Notifications du überhaupt überkommst. Also in meinem Privatmodus sehe ich nicht einmal, dass etwas, dass Microsofts Teams irgendjemand etwas am Diskutieren ist. Das ist so das, was ich total stark finde.
Ja, also, weil das ist ja eben wirklich tatsächlich das, was eigentlich so ein die ganze 24 Stunden ja. immer Erreichbarkeitsgesellschaft, das ist so etwas, was ich selber merke. Oder wenn die Notifications, also Teams habe ich ganz abgestellt auf dem Handy, einfach genau aus dem Grund. Weil ich will, wenn ich um 4 Uhr früher Feierabend mache oder so, dann will ich einfach wirklich nicht gestört werden, sondern ich muss will aktiv mir das holen. Oder?
Absolut.
Outlook kann ich jetzt aber noch drinnen, aber das ist natürlich mega geil, wenn du es zeitlich kannst beschränken kannst. Geht so etwas bei Android oder mit irgendwelchen Zusatz-Apps oder so?
Noch nicht mit Bordmitteln, aber ich bin ziemlich sicher, es wird demnächst auch kommen, weil die Idee an und für sich ist schlicht zu gut.
Mhm. Eben.
Also du kannst halt...
Mich überrascht es eben, dass es das irgendwie gar nicht gibt. Also ich habe nicht gedacht, das muss es doch irgendwie aber eigentlich geben. Das ist eigentlich gar nicht so... Also,
es ist eigentlich gar nicht so abwegig, gell? Vor allem jetzt mit dem letzten Jahr, wo irgendwie die Trennung zwischen Work Environment und Home Environment so fließend wurde ist, mit dem ganz vielen Homeoffice, höre ich immer wieder von so vielen Leuten irgendwie an, eben die Trennung von Arbeit und Freizeit und wie das verschwommen ist und wie man da daran arbeiten will, dass man es besser macht, dass man vielleicht irgendwie ein Geschäftshandy hat, wo man kann abstellen und weglegen kann, wenn man nicht am Arbeiten ist und sagen, da ist und so weiter und so fort. Darum finde ich das eigentlich wirklich, es klingt geil, es klingt nach einem geilen Feature, kleinen Feature. Ich habe nämlich allgemein, bei mir ist auch ein bisschen, je nach Artikel, wo ich gerade schreibe, bin ich mal Apple-Fanboy oder nicht, aber jetzt von der letzten WWDC habe ich das Gefühl, ich habe so viel Krasses. Irgendwie, ich habe nichts gelesen, wo ich denke, boah, krass, das wird ja hure übel. Also irgendwie iOS 14 ist doch erst gerade irgendwie gewesen, sozusagen neu, und jetzt kommt schon iOS 15 und ich habe jetzt nichts gehört, wo mich mega umgehauen hätte, aber vielleicht liege ich da völlig daneben, Dominik.
Nicht direkt, nein. Also es ist schon eher ein Release für Nerds. Aber halt eben, also ich muss sagen, das Focus-Zeug finde ich super genial. Aber es kann auch sein, dass ich als Person, ich bin ein großer Fan von der eigenen Psychohygiene. Im Sinne von Notifications, ich meine, sorry, wenn ich auf all meine Apps Notifications anhätte, dann würde 24 Stunden am Tag würde das rumgucken. Und da habe ich hart keinen Bock drauf. Und darum habe ich schon relativ früh Methoden gesucht, um nicht immer und überall erreichbar sein. Es kann auch sein, dass ich das Handy einfach mal abstelle oder auf die Seite lege und im anderen Zimmer liegen lasse, wenn ich einfach einen Film schaue. Und von dem her finde ich das eigentlich eine recht gute Nachricht. Dass sie hindurch, dass die ganze Work-Profile und Personalprofile und alles, dass die durch alle Geräte synchronisieren, also ist auf dem iPhone eingerichtet, haben sich automatisch auf mein iPad aber synchronisiert und dann auch noch aufs MacBook. Also es ist jetzt, da finde ich sehr gut, dass sie möchten, also ich zusammenrücke, aber du als Benutzer, also weißt du, ich meine, ich merke es, wenn ich etwas schreibe, die meisten Leute interessieren sich nicht für das große Hindernis, sondern einfach nur für macht schöne Selfies.
Ja.
Ja. Es macht jetzt nicht die schöneren Selfies oder so irgendetwas, es macht dich einfach zu einem psychisch gesünderen Mensch.
Ja. Das Gefühl. Vielleicht das sogar besser als eine schönere Selfies, to be honest.
Aber, ich würde auch sagen, aber...
Aber eben, ja. Es ist halt einfach nicht so flashy, oder? So Zeug kannst du natürlich nie, auch wenn du Tim Cook bist und Apple bist, ist einfach schon nicht so geil zu verkaufen, wie irgendwie, hey, neue Nachtmodus oder irgendwie Nami Megapixel oder so Zeug. Aber, und dann haben sie doch aber auch noch, was ich gesehen habe, ist irgendwie die Drag-and-Drop-Demo, wo du kannst irgendwie dann von deinem, wenn du an deinem iMac sitzt, kannst du direkt nachher rechts über auf dein iPad drag-and-droppen und so. Was hat es mit dem auf sich?
Im Wesentlichen ist es neu möglich, dass dein iPad und dein MacBook oder dein Mac nahtlos miteinander reden können. Und zwar kannst du dein iPad nehmen, du kannst es neben den Bildschirm anheben und dann kannst du die Fenster verschieben.
Also das und wie merkt es, dass es dort ein iPad hat? Wie merkt ihr das? Oder musst du das irgendwie...
Das musst du eigentlich nicht groß einstellen. Nein, das tut einfach... es funktioniert... Also bei mir hat es jetzt einmal nicht funktioniert und alle anderen Mal hat es funktioniert. Ich weiß nicht ganz genau, woran das gelegen ist. Da bin ich noch ein bisschen dran. Ich habe mich jetzt in erster Linie mal mit Fokus auseinandergesetzt und dann habe ich noch ein Leserproblem gelöst, wo einer gesagt hat, er hätte gerne die gleiche App auf mehreren Bildschirmen. stellt sich raus, du kannst das gleiche Icon auf zwei verschiedenen Bildschirmen suchen, das geht neu. Ich habe das natürlich nicht gewusst, weil ich das am Morgen während der Raubtierfütterung gelesen habe, den Kommentar, und habe einen unheuren Guide geschrieben, wie du es via Shortcuts kannst lösen. Rückblickend hätte es vielleicht ein bisschen einen Versuch gebraucht. Ja. Aber für da habe ich dann den Leser Damio gehabt, der hat mich dann korrigiert.
hast du dir mal etwas reingehackt und dann noch eine...
Sorry, ich habe einen fünfseitigen Guide geschrieben. Das machen, und, das, und alles, was du machen musst, ist...
Das ist ja geil.
Das ist ja geil. Keine von meinen grösseren Glanzstunden.
Ja, hey, du. Und was ich auch noch gesehen habe, ist, dass das ist aber dann auch einfach so ein bisschen en passant am Rand gekommen, dass jetzt der Apple, ich glaube, Lossless Audio haben sie eingeführt und aber auch das 3D-Audio, wo ich mich schon immer gefragt habe, was da eigentlich das soll. Die ersten Kritiker sind verhalten, to say the least. Weil ich glaube, nachdem das Kino das schon probiert hat mit 3D und die Fernsehindustrie mit 3D, frage ich mich, wieso das jetzt Audio an einem 3D sein muss. Vor allem habe ich bis jetzt noch nie etwas vermisst an Audio, wo nicht 3D war. Mhm. Wobei, eben, vielleicht, ja. Es ist einfach nochmal etwas, wo man da Leute kann irgendwie unterjubeln. Wobei, bei Apple Music ist ja alles im Preis, glaube ich, im Begriff. Du zahlst nicht noch extra, oder?
Ja, das ist sicher inklusiv. Was man aber muss sagen, Apple hat ja nicht einfach nur High-Resolution-Audio oder Spatial-Audio eingeführt, sondern die haben gerade, und das ist eigentlich so die grosse Sensation, aber halt auch etwas, was du nicht siehst, die haben gerade ein neues Musik-Codec eingeführt, für die, die so ein bisschen in den Codec sind. Das MP3-Codec ist seit den 90er Jahren umbenannt, das hat man seither eigentlich nicht mehr gross verändert.
Das ist ein Frauenhofer, oder?
Genau, das ist ein Frauenhofer-Institut, finde ich. Ja. Apple setzt seit Jahren auf das AAC-Codec, mehr oder weniger als einzige, weil sie sagen, du kannst mit etwa gleicher Dateigröße bessere Tonqualität erreichen. Wie der Simon so schön gesagt hat, ich habe es jetzt noch nie vermisst, aber offensichtlich ist das etwas, was Apple recht wichtig ist. Jetzt sind sie angegangen und haben kurzerhand das ALAC eingeführt, und das ALAC ist das Apple Lossless Audio Codec. Und da ist natürlich ein recht Big Deal, ehrlich gesagt. Weil, ich meine, es passiert, ein neues Audio-Codec passiert nicht alltag. Ich meine, es gibt schon einen Haufen, und dann ist natürlich so der Apple-Hammer, der zieht. Der Apple-Hammer ist so ein Phänomen, dass wenn, hast du ja bei der AirTag so gesehen, es sind ein Haufen Leute, die schon so ein bisschen rumgeküngelt dran, es gibt Flag-Codec und so weiter und so fort, aber das ist so ein bisschen am Rande von der Menschheitsgeschichte existiert. Dann kommt Apple daher und macht es und macht im Prinzip einfach die ganze Konkurrenz flach. Weil halt das ganze Apple-Ökosystem so neu aneinander hockt, so verbreitet ist und entsprechend kann ich zum Beispiel jetzt bei den AirTags Teile einpacken. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit Flag und so weiter und so fort. Ja, da gibt es Special Audio gibt es auch noch. Da wäre quasi, dass wenn ich dich von vorne reden höre und da hinten kann es mich auch wieder von hinten hören auf den Kopfhörer.
Genau, das ist ja dann, das ist aber das 3D Audio.
Das 3D Audio, wo es, also ist es das, was auch schon jetzt gibt mit denen, was sind da die Apps, wo 3D-Audio, weißt du, wo du ganz ausgewählte Musik, wo auch extra entsprechend irgendwie, wie soll ich sagen, aufgenommen, wirklich für 3D-Audio, also es funktioniert schon, ich habe schon mal also Musik reingelassen, eben mit so mit diesen Programmen, wo eben, glaube nicht Spotify ist, außer vielleicht Spotify hat es jetzt letztens, seit neuestem auch ein paar Tracks, die eben 3D sind, aber wirklich, wenn du Kopfhörer anhast, wo die Musik auch die Stücke ganz, ganz anders tönen und irgendwie wirklich anders wahrnimmst, weil es wirklich so spielt mit, ja, als ob so Instrument jetzt das Klavier da links und das Schlagzeug da geradeaus und der Gitarrist rechts ist und du hörst die wirklich so von diesen Seiten kommen, wo wirklich unheimlich plastisch wirkt, also der 3D-Sound, aber es liegt auch ganz anders und halt ganz anders, als man sich dann gewohnt ist, wo man sagt, ich bin mir es eigentlich nicht gewohnt, dass es jetzt so derart 3D-mäßig tönt, als ob ich im Bandraum drinnen würde, während die das aufnehmen, sondern ich bin mir es einfach gewohnt, dass es eigentlich mehr oder weniger aus zwei, so ich sag mal, ein Stereo-Mix mehr oder weniger, natürlich nicht ganz Stereo, aber weißt du, so gefühlt, oder eigentlich einfach, ja, links und rechts komm in den Sound über und dort hast du dann wirklich so ganz differenziert alles Mögliche und du musst das Lied wie neu lernen, Lieder, die du schon seit Jahren kennst, musst du wieder neu lernen und neu hören und das ist ja, also da ist meine Frage, ob das damit gemeint ist, dass das eben Apple Music jetzt auch unterstützt und vor allem im Preis inbegriffen, was cool wäre.
Es ist nicht, dass es, ich glaube nicht mal zwingend, dass es technologisch das Teilformat ist, was unterstützt, sondern sie tun auch neu, haben sie Spatial Audio auf sagen wir so Sachen wie die Videochats, die wir jetzt gerade haben. Also ich sehe euch zwei da auf dem Bildschirm.
Ah,
und entsprechend, wenn sie schmeißen einfach AI als Problem an.
Ja.
Und zwar relativ beeindruckend, okay. Viel AI als Zeug, was anschmeißen, wo dann quasi wir herausfinden, hey, ihr seid ja vor mir, theoretisch, irgendwie weiss es das. Und dann höre ich euch quasi von vorne und der Büsi ist da hinten und dann hörst du den von hinten mounzen.
Mhm.
Wenn das Mikrofon aufnimmt. Und sie haben auch eine recht clevere Funktion gemacht, wo ich finde, ich bin ein großer Fan von Accessibility Features. Und auf den AirPods kannst du neu, also kannst du den als Hörgerät Light in Anführungszeichen verwenden. Und zwar ist es so, wenn du, sagen wir mal, leichte Hörschwächen hast, und ich sage jetzt das nicht das Blanket Statement, dass jede leichte Hörschwäche, sondern einfach so gewisse leichte Hörschwächen, das Mikrofon vom AirPod, von den AirPods lässt mit und tönt quasi nicht so mehr oder weniger Voice Enhancement machen mit Noise Cancelling. Also sie merken, hey, der Luca redet gerade mit mir, seine Stimme ist wichtig, ich filtere alles außer seine Stimme in Echtzeit.
Mhm.
Also dass du im Prinzip Noise Isolation hast, und das finde ich eigentlich auch ein geiles Feature. Muss es mal irgendwann ausprobieren, gelegenheitlich, aber ich habe leider noch ein viel zu tun.
Ja, das denke ich schon, ja. Also vor allem, meine Freundin hat so eine leichte Hörschwäche, das nimmt mich auch mal wundern, ob sie, wobei sie hat jetzt, ja,
probieren
würde funktionieren.
Das, was ich gemeint habe, ist, glaube ich, 360 Reality Audio. 360 Reality Audio.
Das ist das Ding von Sony, aber glaube ich.
Ja, oder? Genau. Ja. Dort habe ich es auch mit meinen also Sony-Kopfhörern. Das habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Dann habe ich gemeint, ob das mit 3D-Audio gemeint ist.
Aber ja, okay. Eben, und aber es ist ja genau das. Ich glaube, Spatial ist schon auch das. Ja, wenn, also das ist schon das, was also bei dem Apple Music, so wie ich das verstanden habe, ist Spatial Audio tatsächlich auch das. Also etwas Ähnliches, oder?
Das ist wahrscheinlich einfach die Apple-Version davon, oder?
Genau,
die Apple-Version davon. Spatial Audio ist die Apple-Version von 360 Audio.
Genau, und das geht aber natürlich auch nicht bei allen Musiken, sondern es funktioniert nur bei ausgewählten Alben etc. Und, genau. So. Und ich glaube, weißt, ich meine, das ist jetzt dass die grosse Revolution im Audio ist. Wer will denn das? Ich weiß nicht, es ist noch nie ein Mensch zu mir gekommen und hat gesagt, du, weißt du, was fehlt mir in meinem Leben? Es ist dreidimensionales Audio. Noch nie. Also weißt du, wenn du irgendwie zum Beispiel Counter-Strike spielst, dort ist Audio mega wichtig, oder? Dann musst du wirklich wissen, wo das die Schritte herkommen und so. Aber alle, die das auf einer kompetitiven Ebene spielen, die haben nicht irgendwelche 3D-Kopfhörer oder so an, weil das einfach nur noch irgendwie verwirrt und der Computer irgendetwas will darstellen, was er nicht kann und dann nachher die Schritte ganz nebenan anders, sondern die spielen einfach mit normalen Kopfhörern spielen. Weil halt das mit dem ganzen 3D-Audio-Zeug einfach, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen Gugus ist. Da irgendwie fünf Center, also weißt du, fünf verschiedene Soundtreiber verbauen und so, das ist irgendwie...
Es klingt im Moment wie schon ein bisschen mehr nach einem Gimmick. Also,
absolut.
Es ist jetzt schon eine Weile lang rum und ich habe noch niemanden, also die meisten, die ich kenne, die es gehört haben, auch wirklich gefunden, so ist.
Die 360 Grad jetzt von Sony, oder?
Zum 360 Beispiel, ja. Grad zum Beispiel. Das ist wirklich, eben, du musst wieder ein Lied, das du seit 20 Jahren kennst und liebst und genau weißt, wie es tönt, weil zu jeder Sekunde musst du wieder neu lernen. Oder? Also das ist jetzt nochmal anders. Wenn du willst sagen, das ist jetzt der neue Standard und ich will es nur noch so hören, das Lied, dann musst du es irgendwie wieder neu lernen, weil es tönt so derart anders. Und das ist nicht unbedingt das, vielleicht, was die Leute wollen. Vielleicht hätte ich können sein, dass die Leute sagen, boah, das ist ja bombastisch, das spielt besser als das alte, aber offenbar ist es nicht. Und Ich glaube,
ein Teil, der da hinspielen könnte, ist einfach, dass es wir sind uns schlicht noch nicht gewöhnt. Ich meine, wir mögen uns alle noch an eine Zeit erinnern, wo das Kassettentape das höchste der Gefühle war. Oder?
Ja.
Meine Mutter hat noch eine ausdehnte CD-Sammlung. Ich meine, ich habe nicht eine CD in meinem Leben.
Nein, ich habe alle weggerührt. Ich habe auch eine Special Edition.
Aber wo die DVD dann kam, haben nicht Leute gesagt, oh, das ist mir jetzt zu scharf, das Bild, oder? Also das ist
ja, aber ich mag mich im Fall erinnern, wo 60 FPS neu war, habe ich mal auf einem ganz frühen 60 FPS Bildschirm 60 FPS geschaut und gefunden, sorry, aber ich bin mich das nicht gewöhnt, ich finde das irgendwie wie so ein ungeiles Zeitus, wie so eine brasilianische Telenovela.
Genau,
ja,
das,
voll.
Die Bewegung hast du heute noch, dass Leute heute noch finden, das mit den mehr Frames per Second, also das hat eben nicht den cineastischen Kinolook. Das gefällt nicht. Damals, wo Hobbit ins Kino kam mit seinen 48 Frames per Second, haben die Leute ja gesagt, was soll der Scheissdreck? Das ist angekündigt worden, eine neue der neue Industriestandard, das wird jetzt der neue heiße Shit und alle Filme werden so gedreht. James Cameron ist schon dran, all seine Avatar-Filme entsprechend zu drehen und so. Und das ist so ein riesen Aufschrei gewesen. Und ich glaube, es gibt seitdem irgendwie da der eine, der Jenny Man oder wie der heißt mit dem Will Smith, wo glaube auch mit irgendwie 48 Frames per Second gefilmt wurde. Und auch dort haben die Leute gesagt, das sieht scheiße aus. Das sind Sachen, das wird sich glaube einfach nie durchsetzen in so etwas wie Frames per Second. Und 3D-Audio oder 360 Reality, glaube ich, fällt eher in diese Kategorie als jetzt irgendetwas wie HDR. Oder UHD.
Ich meine, einfach die Apple-Hammer dort auch noch nicht gehabt. Also, ich meine, Lord of the Rings ist halt noch nicht ganz die mächtigste Marke auf der Welt, oder? Also, selbst der Punkt darf man einfach nicht unterschätzen, die Machtposition, die Apple inne hat. Egal, ob man es Apple mag oder nicht. Ich meine, wir als Apple-hassende Apple-Fanboys wissen da besser wie die anderen.
Ja. Und sie ist als neuer Standard deklariert.
Genau, also Apple kann kurz. Genau, die kann einfach angehen und sagen, das ist jetzt Standard und die ganze Welt findet. Ah ja, jetzt, wo ihr es sagt, stimmt es ja.
Ja, war zu sehen mit USB-C-Ports, ist zu sehen mit kein Klinkenstecken mehr, ist zu sehen mit kein CD-Laufwerk mehr, das ist dort, sind sie auch
die ersten. Kein
Charger? Kein 3,5 mm.
Kein Charger mehr dabei. Genau, kein Klinkenstecker, habe ich gesagt. ja, absolut. Aber ich denke, wir gehen damit da von der grossen WWDC mit einem längeren Segment jetzt über zu etwas ein kürzerem, aber auch im Audiobereich. Sony hat ihre Wireless Earbuds. Wie heisst jetzt gerade der hohe Name? Es ist immer Sony WF-1000XM4. Das ist die vierte Version von, nehme ich jetzt mal an, oder? Von diesen Wireless, von der quasi, ja, das gleiche Konzept wie bei diesen Earbuds von Apple. Wie heissen die schon wieder? AirPods. Also einfach so ein Stöpsel fürs Ohr, wo du aber mit Bluetooth anhängst. Das gleiche Konzept hat also ein Schachtel, wo du kannst laden und dann noch nicht dort drinnen deine Kopfhörer rein tun. Und Sony ist also etwas wie der quasi Marktleader, also nicht Marktleader, aber ich glaube einfach ihr Active Noise Cancelling ist mega krass, das ist ja schon bei den anderen, bei den grossen Kopfhörern, die sie haben, mega geil und das haben sie jetzt in dieser Version wieder verbessert, längere Akkulaufdauer, eben ein kleines Schlechtel auch noch und es gibt sie und das finde ich geil, weil ich will mir einfach keine weissen Kopfhörer ins Ohr stopfen, es gibt sie auch in schwarz.
Revolutionär, zwei Farben, beides weiß und schwarz.
Ja, ja, absolut. Doch. Und sie haben, glaube ich, irgendwie neue, was sie auch gemacht haben, ist, dass das sind so, es hat dort so ein ja, so ein Kunststoffstöpsel oder Schaumstöpsel, so, halt wie so die In-Ears haben, die so ein bisschen abriegelt und den haben sie offenbar auch neu entwickelt. Das ist mega angenehm zum Tragen und würde ich wirklich gegen außen abschirmen. Habt ihr schon mal irgendwie, hat jemand vorher überhaupt so Kopfhörer oder rede ich da mit den Falschen?
Also ich habe tatsächlich, aber nicht von der Sony, also das sind Sonys da, das ist der XM3 und ich kann dir einfach sagen, wie der Name zustande kommt.
Achtung, jetzt
aber. Genau, es ist nicht etwas wie Samsung Galaxy oder so, wo ein Name ist, sondern es ist ein Informationsträger. Das da sind Sony WH1000XM3. Ja. Jetzt ist W ist Wireless.
Ja.
H ist Headphone,
ja.
1000XM ist Modellreihe oder Technologie oder irgendwas sich's und 3 und 4 sind Versionsnummern.
Ah.
Also da ist Wireless und ein F ist wahrscheinlich einfach In-Ear. Ich weiß nicht ganz genau, wie war das schon.
Fin-Ear.
Vierplug.
Vier Elefanten.
Genau, fucking. Genau, Wireless fucking In-Ear 1000XM4.
So für das. Eben auch 4 habe ich gewusst, dass das Modell die Iteration ist oder vom Modell.
Genau, dann habe ich diverse andere In-Ear-Plugs mit Wireless Noise Cancelling, Active Noise Cancelling. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil.
Mhm. Ja, ich habe eben auch selber noch nie gehabt. Ich habe einfach aber auch immer gehört, dass es so, ich glaube, die von Sennheiser haben mega Fehler gehabt und so, die haben irgendeine Technologie gebraucht, wo dann eigentlich einfach auch gar nicht funktioniert hat und es ist halt schon auch natürlich wieder mal Apple, wo dort so ein bisschen Standard gesetzt hat, dass das Zeug einfach funktioniert und ich glaube aber die Sonys sind in dem Fall auch mitunter dort dabei. Aber es macht eben schon Sinn, also Active Noise Cancelling, gut eben,
Ich liebe es.
Also, das ist schon geil, oder?
Ja. Halt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein paar gute Kopfhörer mittlerweile zum wichtigsten Überlebenswerkzeug von jedem Pendler gehören.
Ja, das,
ja, das ist
ich so. Ich meine, wie überlebst du das sonst?
Ja. Nein, ey, ja, vor allem, weißt du, und ich bin wirklich, nein, das ist tatsächlich so. Ich glaube, weißt du, das ist das Einzige, was ich, nein, das ist so etwas, was ich mega gemerkt habe, nachdem ich aus Tokio zurückgekommen bin, die Stuhlbahn pumpen voll, und, aber es ist niemand am Schnurren, telefonieren ist verboten. Es ist wirklich einfach Ruhe dort drinnen, oder? Mhm. Gut, Schnurren vielleicht schon, aber einfach leislich. Anständig, ja. Anständig. Telefoniert wird nicht. Bei uns, Alter, hey. Da schaut, da hört jemand irgendwie den neuesten Billie Eilish Videoclip, schaut jemand im Vierer sitzt, dort vorne ist eine in einer Lautstärke am Telefonieren und erzählt irgendwie, ja, weißt du, er ist so ein... So. Ich sage jetzt nicht. Es ist ja der Horror. Ich kann im Fall nicht Tram fahren. Oder es ist, macht mich so hässlich. Denn natürlich, gut, Kind kann, du kannst nichts dafür. Die sollen, wegen Kind rege ich mich weniger auf. Aber ganz ehrlich, es macht mich Wahnsinn.
Also ich bin vermittelt wieder fest überzeugt, dass der SBB und ZVV und all die Verkehrsbetriebe die haben Mütter mit kleinen Kindern, geben ihnen Geld, damit sie zu Stosszeiten gehen, Zug und Tram fahren. Was natürlich, ich meine, ganz ehrlich, du hast ein Baby und dann gehst du an und setzt das Baby den ganzen Terror aus. Natürlich schreit der Arm ein
bisschen schnell. Ja, das ist logisch. Nein, ich
aber
weiss,
was erwartest du denn?
Ich bin aber auch der, der natürlich nicht zur Stosszeiten weg, meistens nicht will zur Stosszeiten gehen, aber dann bist du eben auch wieder in der Randzeit, sind dann natürlich schon auch wieder von mir. Ist ja gleich. Aber wir wollen eigentlich darüber reden, wieso dass es Active Noise Cancelling braucht. Dort braucht es, oder?
Genau, darum braucht es. Der Pendlerverkehr ist der Paradebeispiel, vor allem der Schweizer Pendlerverkehr, weil ich will nicht wissen, wie Chantal aus Zürich-Gümli ihr neues Fitnesscenter ausgesucht hat. Sorry, ich will arbeiten. Ich will einfach 5 Minuten bevor der ganze Meeting und Sitzungs und hast noch schnell Zeit und Call-Terror losgehen, weil ich habe schon 5 Minuten dort haben. Das ist ein Paradebeispiel und ich will auch nicht so titanische Kopfhörer mitnehmen.
Ja, das stimmt, weil das ist eben auch, gerade jetzt im Sommer und so, ich habe die Sony ja auch, einfach eine Version früher, und habe sie dann ab und zu angezogen, aber wirklich so, also jetzt ist mir schon zu heiß, also Schwitz ist schon drunter und so, und darum, ich habe sie dann wirklich einfach auch nur im Büro gelassen. Ja, aber ich denke, die Wireless Earbuds, es ist tatsächlich etwas, wo, da wäre ich in der Market dafür. Vielleicht gönne ich mir die dann mal und dann kann ich sicher auch noch mehr dazu sagen. Aber auf jeden Fall, sie sind rausgekommen.
Also für mich ein anderer Ort, wo sie sich mega, mega bewährt haben, ist im Gym. Also
im Gym, ja, sorry, ja, genau. Das, ja, nein, jetzt bin ich vorgeprescht, mit dem Battlefield kommen wir nachher noch dazu. Stimmt, sie sind nämlich auch schweiß- und wasserdicht, die neuen Earbuds. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir... was unbedingt haben müssen machen, weil genau im Gym natürlich im Fitness ist natürlich das mega geil. Vor allem dort ist das Wireless natürlich vor allem praktisch. Ich habe in ihr, aber einfach mit Kabel. Das spielt ja wie nicht so eine Rolle.
Also mir hat es damals mal eine Rolle gespielt, wo ich noch ambitionierter Gewicht gehoben habe.
Ja, eben, darum, aber beim Sport ist natürlich, dort ist Wireless, dort stört es Wire, oder?
Mhm. Ja, ja.
Darum hart, macht ja, ja. Sinn, ja. Darum macht also, zu mir. Ich kann mich erinnern, meine ersten paar Benchpresses, die ich gemacht habe, habe ich einen Kabelkopfhörer gehabt. Und das ist genau dort, wo du Steine anlegen würdest, war der Mikrofonknöpfchen. Und das ist natürlich jedes Mal. Und das war nur so eine kurze Phase gewesen. Mittlerweile trainiere ich ganz ohne Musik. Ich bin einer von diesen Unmenschen, der das kann.
Weil, du bist ein Monster.
Nein, es ist tatsächlich so, dass ich in meine Trainingshose aktuell habe ich keine Hosentasche drin und das ist ja ganz okay so.
Das ist aber
da kann ich auch kein Handy mitnehmen.
Aber sorry, das ist auch so eine Unart. Sorry, dass ich da reinprätsche. Aber ich habe so viele Sporthosen, die keine Taschen haben. Und ich suche mir jetzt Sporthosen gezielt danach aus, ob sie Taschen haben. Weil, fuck, ist
Urban
das eine Sporttasche? Was soll der Scheissdreck? Also.
Urban Classics haben alle Taschen.
Ja. Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich so. Urban Classics ist das wirklich
beste Marke. Wer macht das? Wer macht Sporthosen ohne Taschen? Also das für
Monster.
Hey, ja. Wirklich, so ist der Monster. Ich weiß auch nicht. Also, schon früher beim Tischtennis, wenn ich irgendwie meine Bälle hatte, weißt du spielst ja irgendwie mit 3-4 Bällen in der Hosentasche links und rechts, je nachdem, wenn, nicht im Match natürlich, aber im Training. Und hey, an diesem Tag, wo ich dann einmal gemerkt habe, fuck, ich habe wieder die Hose ohne Tasche eingepackt. Das war so ein Pain in the ass. Der ganze Abend ist immer ein Ball hinterher gerannt. Das ist wirklich einfach, nein, ich
lass jetzt mal schnell, Luca. Du hast keine Hosentasche gehabt, darum war es ein Pain in the ass.
Was?
Say that again, but slowly.
Keine Tasche in der Hose. Habe ich etwas falsch gesagt?
Nein.
Alles gut, Luca.
Aber ist okay. Wenn ihr es... Jedenfalls.
Oder es könnte der Designer sein, der Frauen-Jeans macht, wo dann Männersporthose auch noch machen. Ist das schon mal auf, Frauen-Jeans sind alle zusammen keine Hosentaschen.
Das stimmt.
Oder keine, die nützlich sind.
Das habe ich lange nicht gewusst. Das habe ich echt lange nicht gewusst. Ja. Dass Frauenhosen so irgendwie generell keine Hosentaschen haben.
Gut, jetzt sind wir wirklich abgerichtet. Battlefield 2042. Genau. Ist ein Trailer rausgekommen. Ich habe es gesehen. Du hast nicht geschaut, Dominik.
Ich habe nicht geschaut.
2042 sagt ja wahrscheinlich in dem Fall, es ist so ein bisschen in der Zukunft wieder mal. Nachdem man jetzt eigentlich Battlefield 1 im Ersten Weltkrieg hatte und dann das letzte Battlefield 5 verkackt hat, aber es hat im Zweiten Weltkrieg hätte das sollen spielen. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen leicht in die Zukunft. Was sagst du dazu?
Ich sage dazu, der Trailer ist eine Mischung aus allem, was gerade awesome ist in unserer Popkultur im Moment.
Ah.
Und zwar, also es fährt damit an, dass ein Remix von, also ein 2-Remix, also Band 2, Zahl 2, WEI, von Mötley Crüe's Kickstart My Heart. Außer, dass der ganze My Heart-Teil auslöhnt, weil das wäre dann ein bisschen zu wenig Testosteron geladen.
Mm-hmm.
Und also einfach alles, was ich jetzt erzähle, das im Hintergrund. Dann hast du so ziemlich alles, was geil drin ist. Du hast du hast so Wingsuits, du kannst jetzt neu, wenn du irgendwo höher runterspringst, kannst du dich mit so einem Wingsuit kannst du rumfliegen. Warum auch immer das nützlich ist, aber ich bin ziemlich sicher, es gibt mindestens ein Level, wo das total interessant, spannend und total nützlich wird. Du kannst so kleine Kampfroboter kommen da noch drin vor, die so ein bisschen aussehen wie die von Boston Dynamics.
Ja, Logo.
Mit Maschinengewehr oben drauf, genau. Und dann hast du noch so einen Panzer, der auf dem Eis rumblocht, wie der mit Ripsaw aus Fast and Furious 8.
Was?
Und, ja. Für alle, die Fast and Furious 8 gesehen haben, grossartiger Film, jeder Oscar sofort. Da gibt es so einen Sportwagen, also ein Liebeskind von einem Sportwagen und einem Panzer.
Ah.
Und dann fahren sie über die isländische Eiswüste. Und so einen gibt es natürlich jetzt auch im Battlefield, verstanden.
Ja, aber es ist einfach wirklich eben Popkultur inspiriert. Ja.
Mega. Und sie haben dann auch relativ liberal sich wie Ideen von anderen Spielen bedient. Also du hast unregelmäßig auftauchende Tornados. Wie zum Beispiel im Mad Max Videogame.
Oder im Ding, ja. Oder im Just Cause im letzten hat es das auch gehabt, genau.
Da habe ich jetzt nicht gespielt, aber ich glaube dir das. Also ich glaube schon, dass es hat nicht eine originale Idee in dem ganzen Trailer drin. Aber es ist eine extrem gute Mischung, wo ich gefunden habe, fuck yeah, das können wir spielen. Und dann haben sie das gesagt, wo ich gefunden habe, fuck nein, das kann man sicher nicht spielen. Du kannst auf den High-End-Konsolen und PCs, glaubst du, also sicher High-End-Konsolen, eventuell PCs, kannst du auf einer Map bis zu 128 Leute gleichzeitig haben.
Das ist schon richtig geil.
Ja, das ist schon geil, ja.
Bis jetzt ist 64, glaube ich,
das 64, Maximum. 64, ja, hätte ich gesagt. Ja, ich bin nicht ganz
sicher. Und das ist dann da, wo auf der schwächeren Konsole ist, hast du noch 64. Ja. Und sie haben dann sich auch noch ein bisschen von Fortnite-Scheiben abgeschnitten. Und zwar werden sie die ganze Sache erweitern. Also es wird dann quasi Battlefield 2042 quasi Season 2, ich weiß nicht, wie es heisst, geben, wo dann quasi die Story weitertreibt. Weil die Story selber, die Story tönt geil, da haben sie sich so halb in etwas überlegt, das ist eine Mischung aus Greta Thunberg, wie hat die Science-Fiction-Serie geheißen? Dreck, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es verdammt gut, Incorporated hat sie geheißen, Incorporated, genau, was irgendwie so drum gegangen ist, du hast mega zu wuchen. Ja, nur eine Staffel davon gegeben, aber es war sehr gut gewesen. Wenn du über die ersten drei Staffeln, drei Folgen rausgekommen bist, bist du über ihnen gewesen. Vorher war es sehr schlimm gewesen. Dort geht es also darum, um so eine wirtschaftliche Zwei-Klassen-Gesellschaft, dass du hast. Wesentlich geht es darum, im Jahr 2042 haben Menschen der so weit abgefuckt, dass das Klima zu sau ist, Wasser ist knapp, Energie ist knapp, Essen ist knapp und es gibt extrem viele Flüchtlinge, die noch ganz gerne in die grossen Städte wollen. Die USA und Russland nehmen das zum Anlass, um einen grösseren Weltkrieg zu starten. Und du bist im Prinzip einer von diesen Söldnern, die kein Heimatland mehr haben. Die heißen No-Pads, glaube ich. Also nicht Expats, No-Pads. Non-patriated people, die kein Vater oder kein Vaterland mehr haben. Genau, und du schliessest in eine von diesen zwei Fraktionen an und schliessest auf die respektive anderen, aber im Wesentlichen geht es ja darum, dass du zukünftig No-Pads bestimmen willst. Ja, das ist im Wesentlichen Battlefield 2042, das ist mega geil. Ich habe einfach eine ganz grosse Frage nach dem Trailer. Und zwar siehst du die ganzen Soldaten sich gegenseitig beschießen in Seoul und es spielt so also ein Elektro-Tuk-Tuk, spielt auch noch eine Rolle. Und dann sind so zwischen so Wolkenkratzer, nicht wahr? Und dann kommt so ein Tornado daher. Jetzt, in einer Welt, wo regelmäßig Tornados rumflitzen und random auftauchen, Hochhäuser sind nicht so gescheit.
Ja, ja.
Und vor allem, du, du, du siehst, du siehst, vor allem kommt dann noch so eine riesige Werbung um den Abend und so. So. Irgendeine Versicherung hat es da völlig verkackt.
Swiss Re, ja. Oder?
Ja. Swiss Re hat da völlig versagt.
Wenn genau. Du dir diese Art von Fragen stellst, dann bist du im falschen ja. Genre.
Das ist ja so, vor allem bei Battlefield.
Da musst du jetzt einfach hin und oh. Sagen, es geht um Action da. Es soll etwas
apropos gehen, Action.
Ist nicht gut.
Apropos Action, im Trailer hat es den legendären Moment gehabt. Der Randy Zug, sagt er da etwas?
Was?
Okay, sagt Randy Zug. Das ist ein uralter Video, glaube Battlefield 3, wo ein Typ in einen Jet rein ist, gerade aufgeflogen ist, dann wie er schleudert sich raus, hat einen Bazooka für ihn genommen, einen anderen Flieger abgeschossen, ist wieder zurück in seinem Flieger, weil sein Flieger wegen Gamephysik ist runtergefallen und er ist dann oben reingefallen, wieder im Flieger rein. Jetzt haben sie das in dem Trailer nachgemacht.
Ah, wirklich geil. Ja, das ist so eine kleine Hommage. Ja, das ist eines von den ersten Viral Game Videos gewesen. Das und irgendwie Leroy Jenkins und so. Das sind so die ersten.
Leroy Jenkins. Oder?
Das sind wirklich so die ersten Dinge. Stimmt, das ist nochmal nicht geil.
Aber so back to Story. Ja. Also hat es wieder eine Story-Kampagne oder. Ich habe irgendetwas mal im Vorfeld gelesen, eben nicht. Das ist eben keine
Story. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass es keine hat, aus einem simplen Grund, weil wenn sie die Geschichte über Kapitel und Multiplayer wollen erweitern und das Fortnite-Modell ein bisschen klar, Fortnite hat ja auch nicht so die Mega-Story.
Ja, eben, gell?
There's no traditional Single-Player-Campaign jetzt in dem Fall.
Ich finde das aber interessant. Quasi der Gegentrend zu dem, was Blizzard mit Overwatch macht. Overwatch 1 ist quasi rein über das Multiplayer-Spiel gespielt wurde und die Story ist irgendwie ein bisschen dort erzählt worden, aber vor allem außerhalb vom Game in Comics, Bücher, YouTube-Videos und so weiter. Und jetzt im 2, im Overwatch 2, wollte man ja eine Story-Kampagne haben mit ein bisschen Roleplay und eben, dass es ein bisschen etwas passiert. Und bei Battlefield machen sie jetzt genau das Umgekehrte. Die Story-Kampagne wird gestrichen und es soll alles nur über die Multiplayer laufen. Finde ich interessant. Mal schauen,
Wie die bessere
Bewegung ist.
Also ich glaube, wenn du Overwatch anschaust, du hast dort extrem viele Charaktere, die eine definierte Persönlichkeit haben.
Stimmt, ja.
Also du hast da, ich bin sehr schlecht mit Namen, aber zum Beispiel der alte Wikinger-Dude, der da rumgewackelt, oder?
Ja.
Und dann hast Tracer zum Beispiel. Ich meine, auch Leute, die nicht gespielt haben, wissen, wie die aussehen.
Reinhardt, Soldier, 76 genau. Und so weiter und so fort.
Genau, all die Leute, oder? Du hast mega ein Konzept von denen. Denen ihre Figuren allein haben schon recht Story-Potenzial. Also das ist nicht für sich. Jetzt aber in Battlefield bist du einfach random Soldier. Also du bist nicht irgendwie der Johnny McSoldier John, wo irgendwie von der High aus Texas flüchten und sein Hund ist noch in den Staubwolken aufgegangen und so, sondern du bist einfach random Soldier Guy und du schiessest auf andere random Soldier Guys. Ja. Und wo alles. Ja, und darum finde ich, muss nicht zwingend alles immer Story-Mode haben. Ich meine, dort, wo ich noch härter gegamt habe, bei Anno Tournament, hast du ja auch keinen Story-Mode mehr gehabt.
Ja.
Da ist einfach so gesehen, hast du ein Turnier, da schießt sich Leute kaputt und dann.
Ja, Battlefield hat tatsächlich einfach wirklich immer auf dem Mut. Ich meine, Battlefield ist einfach grosse Schlachten, Multiplayer und that's it. Und das, nachdem sie jetzt natürlich, sind natürlich massiv unter Druck, nachdem Battlefield 5 wirklich eigentlich ein. Das haben sie wahnsinnig verkackt. Das ist irgendwie, ich kann es nie gamen, aber es ist wirklich, das Battlefield 1 ist gut, das ist mega gut angekommen. Das hat mega Spass gemacht. Das 5 war wirklich einfach ein Kack gewesen. Wir werden es sehen. Mehr Details und erste Gameplay-Sachen gibt es dann, glaube ich, im Juli rausgekommen. Genau, am 22. Juli sollte dann nachher mehr dazu rauskommen. Nämlich die ersten Gameplay-Videos und das Game selber kommt dann irgendwo mal im, ich glaube, richtig Weihnachten im Jahr wahrscheinlich so.
Mit dem 22. Oktober.
22. Oktober, genau, super auf die. Und nochmal schnell, es gibt einen Battle Royale Modus, wo eben nicht ein Battle Royale Modus ist. Wie bei jedem Game seit 3 Jahren, wo der Fokus auf Multiplayer liegt, gibt es einen Battle Royale Modus, wo eben kein Battle Royale Modus ist. Hazard Mode heisst der. Gut. Wir schauen ein bisschen weiter. Und zwar haben wir noch Live-Action. Apropos Live-Action. Und zwar Cowboy Bebop. Gibt es Live-Action von Netflix? Cowboy Bebop ist ein... Eine von, ich würde sagen, der... wahrscheinlich bekanntesten und auch einflussreichsten Anime-Serie. So will ich sagen. Ich kann leider eben... Irgendwie kann man es nie nicht streamen. Ich habe mich noch gefragt, dass man es streamen kann. Aber wenn Netflix zeigt, noch Amazon Prime oder so. Also ich habe es eben leider, ich glaube mal eine Folge habe ich mal nachher geschaut. Aber du bist, glaube ich, recht in der Lore vom Cowboy Bebop drin, Dominik. Oder?
Ja, ich habe wirklich sehr intensiv geschaut, was dort mal gelaufen ist. Es ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, dort auf MTV gelaufen. Wo zum Teil MTV noch Musik gezeigt hat. Das glaube ich, wie spät auf die 9 Uhr am Abend, so mit Golden Boy und Lupin der Dritte, ist es, glaube ich, mal gelaufen. Wir haben jetzt recht intensiv geschaut, später dann mal die japanische Original noch. Und ich kann zur Serie nicht viel sagen, oder zum Film, was es ist. Der Luca weiß sogar nicht mehr. Luca, ist der Film oder Serie?
Also, das auf Netflix meinst du jetzt? Das, wo kommt?
Ja.
Das ist eine Serie. Das ist eine 10-teilige Serie geben, eine Live-Action-Serie. Über die redet man eigentlich schon seit 2017, dass sie soll kommen. Aber wie das halt so ist bei Game oder bei Live-Action-Adaptionen, es dauert immer sehr lang, bis mal etwas passiert. Und jetzt hat Netflix tatsächlich angekündigt, dass nicht nur einfach, dass sie passieren wird, also eigentlich, dass sie passieren wird, ist mehr oder weniger seit 2018 fix, sondern wenn sie auf Netflix wird zu sehen sein, und zwar ab Herbst. Ab Herbst 2021 soll die Live-Action-Serie tatsächlich kommen. Mit an Bord haben wir auch ja, ein paar gute bekannte Schauspieler, also vor allem der John Cho, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der bekannteste in der Riege. Er wird die Hauptfigur, der Spike Spiegel spielen. Mustafa Shakir, der Jet Black, und Daniela Pineda wird Faye Valentine spielen. Und ja, was noch eine coole Nachricht ist, ich glaube, das wird vor allem dich freuen, Dominik, ist, dass der Yoko Kanno mit seiner Band, der Seatbells, auch wieder wird Songs, also Blues- und Jazzstücke dazu schreiben, wo auch schon die Serie damals schon so der unverkennbare
Vibe gegeben. Soll ich da noch einen grossen Fehler von dir korrigieren? Ich glaube, eine Yoko.
Ist Yoko Kanno ist eine Frau.
Ja, kann aber nicht. Richtig, sorry. Fuck. Ja, richtig. Sorry. Ich habe das im Fall lang nicht gewusst. Ich habe das auch erst gerade kurz vorher herausgefunden. Jetzt habe ich es aber während dem Reden schon wieder vergessen gehabt. Ihr habt absolut recht. Schande. Oder wie sagen wir dem? Asche auf mein Haupt.
Asche auf dein Haupt. Asche. Ja, geiler Soundtrack. Ich kenne es eben tatsächlich. Ich kenne es nur wegen dem Soundtrack eigentlich. Der ist aber gigantisch, oder?
Also ich glaube, besser Anime-Soundtrack wie Samurai Champloo bringst du aber einfach nicht mehr an. Mhm. Ich glaube, dort ist, glaube ich, so ein bisschen der Apex gewesen von Anime Soundtracks, wobei, muss ich sagen, Cowboy Bebop auch extrem gut war. Allerdings, nur weil jetzt Yoko Kanno und ihre Rasselbande dabei ist, muss das nichts heissen. Ich mag euch alle daran erinnern an Ghost in the Shell, der Live-Action-Movie. Wo ich muss sagen, ich habe das vernichtende Urteil gegeben über den Film, er ist okay. Und das ist glaube ich das Schlimmste, was einem Film passieren kann. Er ist weder besonders gut noch besonders schlecht. Ja. Ich meine, zum Beispiel Dragon Ball Live-Action-Film mit Justin Chadwin lebt ja als... Ich meine, er ist ja wirklich nichts wert, aber er ist immer noch ein sehr gutes, schlechtes Beispiel. Oder er ist sogar so schlecht gewesen, dass
Toriyama... Ich dass es den gibt.
Nein,
der
ist...
Nicht?
Weißt, es gibt so schlecht, dass es schon wieder gut ist, aber der ist irgendwie noch beyond that. Es ist wirklich ohne, wo es die einfach nur hässig und cholerisch macht, dass überhaupt
nicht mehr ist. Er ist halt scheiße.
Es ist wirklich schlimm.
Aber er ist wirklich ein Beispiel von, wie du einen Film so schlecht machst, dass er auf ewig wird weiterleben als einer der beschissensten Filme aller Zeiten. Und Dragon Ball, der Film... ist so schlecht gewesen, dass der Akira Toriyama aus dem Ruhestand retourgekommen ist und gefunden hat, er könnte das nicht das letzte Kapitel in Dragon Ball Silo. Und jetzt gibt es Dragon Ball, glaub, wie heißt die noch? Dragon Ball, die neue Serie.
Dragon Ball Super.
Genau, nur glaubt Dragon Ball Super, ja. Mm. Ja, auf jeden Fall, darum bin ich jetzt nur mäßig beeindruckt davon, dass Yoko Kanno dabei ist. Ich bin auch entsprechend skeptisch, halt basierend auf Dragon Ball und Ghost in the Shell, da ist sehr viel. Mm. Oder das amerikanische Remake von Old Boy, wo der koreanische Film. So, der koreanische Film ist ja auch ein Manga-Verfilmung. Der koreanische Film ist saugut, der amerikanische Film ist so. so, du bist so hockst so fremdschämend dort und findest so, ja, da ganz bestimmt jemand will einen Film machen, aber es ist ein bisschen Hose.
Das ist halt aber dann das grosse Problem. Das ist ja dann auch die, genau die gleichen Vorwürfe kommen jetzt wahrscheinlich wieder. Es ist nämlich wieder irgendwie so Whitewashing, oder? Also die Hälfte von der Grosshälfte der Schauspieler sind irgendwie dann nicht Japanerinnen und Japaner. Es ist in den USA produziert. Das heisst, das ist ja auch das, wo einfach der ganze Charme oder die was ja so japanisches Fernsehen eben irgendwie ausmacht, das ist natürlich einfach weg. Und auch so, wie ich jetzt das einschätzen kann, oder wie, eben, ich kann es nicht sehen, aber ich glaube wahrscheinlich, das sind sehr tiefe Charakter in dem Cowboy Bebop innen und mega. So. Und da habe ich das Gefühl, kann man nur verlieren. Sage ich jetzt mal.
Also du musst ein paar Schlüssellooks musst richtig anbringen. Also rein von wo die Leute herkommen. Besatzung in Cowboy Bebop ist, also die sind ja alles auf dem Raumschiff oder mhm. Und die Besatzung von denen, die sind so recht multikulturell. Du musst richtig, also der Spike ist so ein bisschen, du könntest sagen, er ist Japaner, du könntest sagen, er ist Europäer, also es reicht, dass es einem lädt ein bisschen alles zu. Darum findet John Cho eigentlich eine echt gute Wahl, because why not? Dann hast du den Jet, wo Jet Black heisst. Und der ist allgemein so ein bisschen dunkelhäutiger. Und was aber wichtig ist, Faye Valentine.
Gespielt, oder?
Ja, der Mustafa Shakir ist tatsächlich Afroamerikaner. Ja. Dann hast du Faye Valentine, die auch so ein bisschen alles kann sein.
Mhm.
Also sie ist einfach sehr, also ihre Haut ist eher blass, aber sie kann wirklich auch sein. Wichtig hingegen wird es bei der Ed. Und zwar Ed ist eine Figur, wo sich das Fandom lang nicht einig war, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Bub ist.
Mhm.
Mhm. Und hat auch sehr einen definierten Look. Also dort sind wir dann wirklich hart im Anime-Territorium rein, wo so ein bisschen die unmögliche Gesichtsfarbe, Haarfarbe, Frisuren und Bewegungen reinkommen. Ich glaube, dort wird die Show am meisten Probleme haben müssen. Und dann gibt es natürlich noch den einstehenden Hund. Mhm. Der ist auch recht wichtig.
Und ist er oder sie ein er oder ein sie? Also was ist er oder sie jetzt? Der oder
ja, wenn man das jetzt wüsste.
Also man weiß es immer noch nicht, oder ist es?
Man weiß es, aber ich möchte es irgendwie wie niemand wegnehmen.
Okay. Ich bin gerade am schauen, ob man dort schon ein Ding hat, eine Besetzung. Ja. Aber redet ihr nur weiter, bist du gerade am googeln.
Ja. Also, generell geht es ja darum, nochmal schnell zur Story. Ich glaube, das haben wir jetzt gar nicht richtig. Wir sind jetzt wieder kleine Prest. Ja. Cowboy Bebop, um was geht es genau? Es sind irgendwie die vier, die auf einem Raumschiff sind, oder? Das ist eigentlich.
Genau.
Die Welt ist irgendwie auch völlig am Arsch, oder?
Ja, alles ist ein bisschen am Arsch. Und sie sind so ein bisschen die, wo. Es geht eigentlich nicht wirklich. Es ist nicht die Story, die mir in Erinnerung geblieben ist. Also es geht schon um etwas, sie reisen durch die Weltgeschichte durch und Charakterstories und ein bisschen Abenteuer hier, Abenteuer da. Mhm. Bang und See You Space Cowboy.
Ein bisschen Space Opera, ne?
Ja, weniger. Also erinnert mich mehr an so einen klassischen Western.
Mhm.
Ja, es ist, geht ja. um Leute, die alle ihre ganz eigenen Dämonen haben, die zum Teil einsam sind, verbittert, verloren. Und die finden sich einfach auf dem Raumschiff und sie werden so ein bisschen, ja, es wird immer so kitschig, wenn ich sage, sie werden so ein bisschen zu einer Familie, aber sie kommen sich näher, obwohl sie alle grundverschieden sind, eigentlich keinen Grund hätten, außer dass sie gerade auf dem gleichen Raumschiff wohnen. Und das ist eigentlich eine starke, und das ist das, was mir auch in Erinnerung bleibt. Also mir bleibt vor allem am Spike, sein grosses Finale, bleibt mir mega im Gedächtnis, all die Jahre später. Und es ist ein sehr herzzerrissendes Ende, das Spike hat. Also wie so, holy fuck, was soll da? Also, ich habe mir dort schon gedacht, was machen die mit meiner armen Seele? Von dem her geht es weniger um, sagen wir jetzt irgendwie, ja, du musst jetzt da von den Amerikanern auf die Russen schiessen und irgendjemand gewinnt den grossen Krieg oder so, weil der ist ja schon verloren. Also es ist irgendwie alles, es gibt wie auch nichts zu gewinnen.
Mhm.
Also alles, was sie machen, ist, sie schauen, dass sie vielleicht noch morgen wieder aufwachen können. Und etwas zu essen auf dem Tisch haben und irgendwie mehr oder weniger jedenfalls. Also es ist eine sehr herzliche Serie und ich empfehle allen wirklich, egal ob ihr Anime mögt oder nicht, gebt euch Cowboy Bebop.
Ja. Und wie du sagst, obwohl es ein Cowboy, also du hast jetzt gesehen, erinnert dich ein bisschen so an Western, den Namen Cowboy und so, das sind ja, glaube ich, die Namen von diesen Söldner, die werden dort Cowboys genannt. Genau. Ist es aber, glaube ich, gleich ein recht wilder Genre-Mix, alles in allem. Also du hast auch irgendwie ein bisschen
Noir-Elemente
drin, Science-Fiction, das spielt in der Zukunft.
Ganz und, viel. Ja, aber du hast Science-Fiction-Film noir. Du hast so ein bisschen Detektiv-Stories, hast auch noch in deinen...
aber so ein bisschen Firefly, oder? Ist das auch so etwas, was man so...
Ja, vom Konzept her sehr ähnlich, von der Ausführung her aber komplett anders.
Ja, das habe ich gedacht, genau. Also, das ist mir einfach jetzt, um da nochmal schnell ein Name-Dropping betreiben. Sensationelle Science-Fiction-Serie war, die einfach viel zu kurzlebig war. Ja.
Und aber extrem ist, wie der Dominik gesagt hat, vor allem in den USA, glaube ich, ist es ein bisschen so der Grundstein gewesen, dass das Genre, das Anime-Genre überhaupt auch dort ein bisschen erwachsenes Publikum gefunden hat.
Also jetzt ja, Cowboy Bebop, ja.
Ja, also ich glaube, es ist trotzdem mal auf Toonami gelaufen. Das war noch zu Zeiten, wo ich sehr viel amerikanisches Fernsehen und englisches Fernsehen geschaut habe. Wo im Wesentlichen ist am Abend, hat dann auf Cartoon Network hat dann so ein Programmblock namens Toonami angefangen. Das ist früher oder später so ein eigener Kanal geworden. Und dort sind so Sachen gelaufen wie SWAT Cats, Pirates of Dark Water, Cowboy Bebop, Dragon Ball ist auch dort gelaufen. Und da hat es wirklich das Feld geebnet für Anime in den USA und entsprechend dann auch im ganzen westlichen Kulturkreis. Fox Kids hat dann relativ schnell angefangen mit Anime-Dubs, zum Beispiel der legendär beschissene Dub von Yu-Gi-Oh! Wo wirklich, also, einfach nur schon zu sagen, schaut euch den amerikanischen Fox Kids Dub von Yu-Gi-Oh! An und das japanische Original. Es hört nie auf, lustig zu sein. Aber ja, wir haben den Anime-Craze haben wir unter anderem wegen Dragon Ball, Cowboy, Bebop und noch ein paar andere Serien.
Alles klar. Können wir uns freuen, wenn kommt Netflix-Serie? Ich weiß gar nicht.
Herbst. Datum Herbst. Noch nicht bekannt. Herbst.
Ja. Aber das draußen, das war klar. Gewesen. Und dann im Herbst, das ist auch nicht richtig klar.
Wird hoffentlich auch bald
kommen. Wir gehen weiter zur Big Screen-Rubrik, wo du ein grosser Fußballer, mein grosses Vorbild damals 1994, WM, ich weiss noch genau, traurig, immer noch, als wäre es gestern, der Roberto Baggio.
Roberto
Il Godin Divino.
Il Godin Divino, je nachdem, wie man es gerade. Umnimmt, also beziehungsweise auf Deutsch das göttliche Zöpfchen. Der Roberto Baggio ist ja bekannt gewesen, vor allem für seine Frisur mit dem Zöpfli. Und auf Netflix läuft jetzt seit dem 26. Mai ein Film, das ist eigentlich ein Biopic, also seine Lebensgeschichte. Und Regie geführt hat Letizia Lamartire. Ist eine relativ junge Regisseurin, hat erst noch bei 4 Filmen Regie geführt. Ein Film davon ist ein Kurzfilm. Und man merkt, leider. Man merkt es leider, der Film, ich muss es sagen, ist für mich eine herbe Enttäuschung. Ich habe mich eigentlich mega darauf gefreut, weil auch für mich der Roberto Baggio ist so einer der ersten Heldenfiguren von meinem jungen Leben. Damals 1994 bin ich 6 gewesen. Ich weiß noch genau, im Campingplatz im Sommer alle Italiener vor. Weißt du, so Wohnwagen und alle Italiener irgendwo bei einem, der so einen Satellitenfernseher hatte, so einen Portable, weil alles auf so einem kleinen Bildschirm das Finale am Schauen. Ich habe das Spiel gar nicht richtig wahrgenommen, ich habe auch einfach die Stimmung wahrgenommen und natürlich dann die grosse Tragödie und die nationale Staatstrauer am nächsten Tag. Man hat einfach nicht mehr darüber geredet. Italien hat ja damals im WM-Finale gegen Brasilien verloren, ausgerechnet im Penalty-Schuss und Roberto Baggio hat ausgerechnet den entscheidenden Penalty kläglich verschossen. Das ist auch so seine Bürde und das, wofür viele ihn heute eigentlich kennen, für den verschossenen Penalty. Obwohl der Roberto Baggio eigentlich, muss man so sagen, einer von den besten italienischen Fußballer aller Zeiten war und wahrscheinlich auch bleiben wird. Und während ich das alles so erzähle und irgendwie so die Figur Roberto Baggio einem irgendwie schon ein bisschen so wie so eine historische Figur vorkommt, der Film bringt leider nichts davon über. Es ist ein Film, wo wirklich, soll ich sagen, er macht den klassischen Fehler von wegen Show, don't tell. Die Regeln, die man eigentlich einhalten sollte, er tut sie mit Füßen treten. Es wird eigentlich fast nichts gesagt. Wir haben eine relativ schlecht gewählte Struktur. Du hast zwei Zeitsprünge im Film von 6 Jahren. Das muss man sich vorstellen. In einer Fußballkarriere sind 6 Jahre unheimlich viel. Wenn du einfach einen Gump machst und zweimal das, das ist wie wenn du willst sagen, ich mache ein Biopic über den George Lucas und dann ist er mal 20 und dann plötzlich 6 und dann nächste Szene ist er 40 und übernächste Szene ist er 60. Und dann hast du das Gefühl, so, ich habe gar nicht, was ist dazwischen passiert? Das ist ja gar nicht, also was soll das? Und genau so fühlt sich der Film an. Du hast das Gefühl, es wird mega viel ausgelassen, es wird gar nichts gezeigt. Irgendwann mal sagt der italienische Nationaltrainer, die Legende Arrigo Sacchi, sagt zum, du bist bei uns, was der Maradona für Argentinien ist. Schön hast du das gesagt, aber gesehen davon, du hast nichts. Du siehst nie einen grossen Fußballspieler, der Roberto Baggio, in diesem Film. Jedes Mal, wenn du mal ein Match hast, ist 80% von der Szene, sieht man seine Familie vor dem Fernseher fiebern. Du siehst gar nicht richtig, wie er Fußball spielt oder was er macht oder warum. Ja. Der Vergleich Roberto Baggio Maradona, warum das so ein angebrachter Vergleich ist, das kommt einfach nicht über. Roberto Baggio.
Haben sie echt von der FIFA das Recht nicht über kurz ein Fußballspiel zeigen?
Also du siehst sie schon, die Szene, sie haben sie schon drin, aber sie haben einfach nur verdammt wenig Fitzelchen haben sie drin. Also weißt, wirklich so, ich glaube nicht, dass das das rechte Problem war. Es ist einfach irgendwie, man hat wollen, anhand von der Reaktionen von der Familie zeigen, irgendwie, wie dramatisch die Szene gerade ist und vergisst dabei zu zeigen, warum der Roberto Baggio eigentlich so ein grossartiger Fußballer ist. Irgendwann mal am Schluss oder irgendwo hörst du dann auch so eine italienische Originalaufnahme von einem italienischen Kommentar, wo sagt, Roberto Baggio ist einer wahrscheinlich der beliebteste Fußballer der italienischen Geschichte. Und du siehst nie im Film, warum, wieso, was hat ihn beliebt gemacht, warum haben ihn die Leute geliebt. Im Gegenteil, er ist die meiste Zeit vom Film relativ emotional karg und ein bisschen unnahbar und fast ein bisschen unsympathisch. Also es wird auch immer gesagt, Was er für ein Talent hat, ja, du bist ein grosses Talent und Zeugs und Sachen, aber du siehst das nie im Film. Und die Geschichte die mit diesen Zeitgümpf, die sie macht, kommst irgendwie auch nie so einen richtigen roten Faden mit über. Es ist wirklich so ein Abhaken von die grosse Verletzung, die er hatte, WM-Final, und dann nochmal eine grosse Verletzung, wo eigentlich mehr oder weniger Karriereende war, und dann das Karriereende und puff, fertig. Und irgendwie so, ja, hä? Wer ist jetzt Roberto Baggio genau? Was macht ihn aus? Ah ja, er ist also seine grösste Charakterzeichnung, die er bekommt, ist dass er Buddhist geworden ist. Also wie ihn zum Buddhismus findet. Und das ist wie so in meinem Buch. Schön, aber Roberto Baggio, also muss man sagen.
Cool.
Was macht der Roberto Baggio? Was hat ihn zu so einem unglaublichen Fußballer gemacht? Er ist im Jahr 1993 ist er eigentlich der Prototyp von modernen Stürmer gewesen, den wir heute noch haben. Sprich, er ist ein Zehner, er hat unfassbare gute Spielmacherqualitäten gehabt. Er hat einen Angriff jederzeit einleiten, aufsetzen. Gleichzeitig hat er aber auch ein unfassbar gutes Dribbling gehabt. Sachen, die heute ein Messi macht zum Beispiel, hat er auch können, torreiche Qualität. Er war so ein versatiler Spieler gewesen, dass er quasi die ganze Taktik, wie du eine Mannschaft aufgebaut hast, hast du können völlig neu erfinden, weil du einen wie einen Roberto Baggio hast, wo nur er hat können in dieser Rolle funktionieren. Und das hat ihn zu so einem derart einzigartigen Fußballer gemacht, in einer Zeit, 1993, 1994, wo die italienische Liga auch die mit Abstand beste Liga der Welt war. Und wenn du dort so einen Spieler hast, dann ist jeder Vergleich mit einem Maradona, Romario, Pelé, was weiß ich, ist total angebracht. Aber so etwas kommt im Film einfach nicht über. Und das ist einfach schade. Und darum muss ich sagen, ich bin wirklich enttäuscht vom Film.
Alles klar, ja.
Etwas anderes. Es ist schon vorher etwas gesagt, wo ich einen harten Schwall Nostalgie hatte. WM94.
Ja.
Eben.
Bin ich das oder ist die WM94 aus irgendeinem Grund eine recht spezielle Scheiss-WM gewesen? Weil irgendwie mag ich mich sogar jetzt daran erinnern, dass die Schweiz gegen Rumänien 4-1 gewonnen hat.
Ja, genau.
Ich kann dir nicht sagen, unser Bild Nummer 1 im Panini-Sammelalbum ist von Chicago gewesen.
Ich glaube, das ist einfach unser Alter im Fall. Für mich ist das die letzte, es ist tatsächlich die letzte richtige WM gewesen. Dann 98 war schon auch easy gewesen, aber
ist
98 in Frankreich, gell? Das war in Frankreich, oder
nicht?
Die EM 94 war in den USA. 94 war in den USA, ja. Dann 96 ist EM, jetzt coming, Football's coming
home. Deutschland.
England.
Wo war Deutschland? Es war 98
in dem Fall. Nein, Deutschland ist 2000.
2006.
6, ja.
So ein Seich.
Doch, 2002 ist Japan.
Wo war denn da gewesen mit dem Golden Goal? Gewesen? Wo man das Golden Goal
zu 98, Golden WM, Goal glaube ich.
Ist das WM? Gemeinsam gegen EM?
Vielleicht ist sogar EM 6. Vielleicht meinst du EM 96. Ist die echt in Deutschland gewesen? Ich Kann das sein?
Gut, aber da wir kein Fußball-Podcast sind, ich glaube tatsächlich, es ist im Fall wirklich so, das ist einfach, weil unser Alter so ist. Und das ist damals natürlich in den USA, ist natürlich das auch wahnsinnig beeindruckend gewesen, die Stadien, oder? Das sind ja ganz andere Stadien. Völlig nicht für Fußball tauglich eigentlich. Völlig untauglich. Mhm. Aber die riesen Bowls und so. Und dann, das ist einfach so die. Da hat es auch noch so richtig gesagt, ich kenne sogar noch bis auf die Sponsoren und alles und so, das ist wirklich einfach, ich glaube, aber das ist mehr hat mit unserem Alter zu tun, Dominik und der Luca, eben, du bist dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung gewesen, um das, oder?
Ja, also zum es wirklich so bewusst erleben, bin ich zu jung gewesen, aber die Stimmung, die weiss ich heute noch, vor allem wirklich das Finale und die Tragödie und die Stimmung am nächsten das Tag, wir waren ja in Italien gewesen, dort in den Sommerferien und
ja,
blieben, Luca, bis heute ja, ist mir das geblieben, krass. Klar.
Gut, leider. Flagge auf Halbmast gesehen.
Wirklich, der nationale Staatstrauer. Roberto Baggio, der Messi von Italien oder der damals halt der Maradona von Italien, der Prodigy, hat den entscheidenden Penalty verschossen. Nicht nur irgendwie, sondern irgendwie 3 Meter über das Goal. Was heute niemand sagt, ist natürlich, dass er damals eine Verletzung hatte, wo er praktisch das ganze Spiel durchgetragen hat. Er hat am Schluss noch kaum können richtig anstehen vor dem Penalty-Punkt. Aber der war einfach so ein Kämpfer gewesen, wo halt alles hat wollen geben fürs Team. Und das ist überhaupt auch, Italien ist überhaupt dank ihm in das Finale reingekommen, dank seiner schieren Willenskraft, dass das Team bis ins Finale zu ziehen, oder? Also es ist ein unglaublich, unfassbar krasser Spieler. Und es ist schade, dass man heute ihn eigentlich nur für den Penalty der Verschossenen kennt. Und es ist schade, dass der Film nichts macht, um das irgendwie zu ändern. Im Gegenteil.
Also leider, schade, ich hätte ihn gerne geschaut, aber jetzt schaue ich ihn glaube nicht. So.
Das hättest du nicht verpasst, muss ich leider sagen.
Apropos schauen, Loki, Episode 1 hast du dir gegeben, ich bin raus, ich weiss nicht, was das ist.
Ja, genau, Loki. Also, es soll jetzt da kein Review à la Roberto Baggio werden, weil es ist wegen die erste Episode von einer 6-teiligen Serie, die gestern rausgekommen ist. Ich sage mal, es ist mehr so ein Ersteindruck, Loki. Ist die Serie vom, ich sag mal, vielleicht vom zweitbeliebtesten Marvel-Charakter überhaupt. An erster Stelle würde ich den Tony Stark nicht gespielt von Robert Downey Jr., aber nachher bin ich mir ziemlich sicher, kommt der Loki, der Bösewicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Idee von einer eigenen Serie wahrscheinlich 2013 damals entstanden ist in der Halle H an der Comic-Con in San Diego, wo er da seinen legendären Auftritt gehabt hat, quasi so eine Bühne und Kevin Feige, Mastermind, von Marvel redet irgendwie über den Marvel-Film und dann sind die Lichter rausgegangen und dann tritt er auf, so in seiner Rolle als Loki mit Kostüm und alles und sagt, ja, ihr jämmerliche Menschen, so wie schaut, wie tief ihr gefallen sind und das Publikum ist am Ausrasten und am Jubeln und sind Namen am Skandieren und ich glaube, irgendwo dort hat wahrscheinlich jemand gedacht, ich glaube, der ist super beliebt, über den sollten wir einen Film machen. Und ja, aus dem Film ist dann wahrscheinlich die Serie geworden. Ja, erste Folge. Ich habe sie super gefunden.
Ich habe eine andere Theorie.
Geld.
Aha.
Und zwar, nein, nicht Geld. Ja, schon auch Geld. Am Schluss ist ja sowieso Geld.
Ja, immer. Eben.
Sowieso. Aber du darfst den Markt an Teenager-Mädchen nicht unterschätzen. Die sind einfach ohne Scheiß. Teenage-Girls sind ein richtig grosser Einfluss auf den Markt.
Aber dann hätte es doch eine Torserie zuerst gegeben.
Ja.
Chris Hemsworth.
Musst du mal schauen, wo die ganzen Fanbases, also die ganze Fangruppierung am Umweibeln sind, die sind alle seit der Loki. Der Tor ist wie so, ja, schön, dass es den auch noch gibt.
Ja, weil er halt vielleicht nachher wieder der Bad Boy ist, oder? Ist das verboten.
Ja, er ist so ein bisschen der so.
Und das ist halt auch der Loki, also der Tom Hiddleston spielt ihn ja und er spielt ihn einfach immer noch unfassbar sympathisch. Also früher ist ja der Bösewicht gewesen, mittlerweile ist er mehr Anti-Held, so quasi die Charakterentwicklung, wo fast jeder Bösewicht durchmacht, der so halbwegs beliebt ist beim Publikum. Genauso geht es auch in der ersten Folge. Ja, Cruella auch ein bisschen. Und genau in dieser Kerbe schlägt auch die erste Folge. Sie fängt an mit dem, ich sage es mal, mit der TVA, mit dem Multiversum, mit der Erklärung, wie ein Multiversum im MCU funktionieren wird. Auf das haben wir alle lange gewartet. Es ist anders als im Comic, aber ich finde es super. Und ja, also wirklich, es ist die erste Folge. Ich kann bis jetzt nur sagen, ich habe einen coolen Einstieg gefunden. Es wird noch ein Haufen Sachen passieren. Ich freue mich mega, wie es weitergeht. Ich habe auch eine recht lange Abhandlung darüber geschrieben, so ein bisschen mit Querverweis zu den Comics, was da so Parallelen sind und Unterschiede. Und ich glaube, es ist auch ein cooler Einstieg jetzt, wenn du nicht unbedingt Marvel-Fanboy bist, aber sagst ab und zu so mal einen Marvel-Film gebe ich mir. oder eine Marvel-Serie. Das, glaube ich, jetzt zum Beispiel ist viel reizvoller als der Falcon and the Winter Soldier, wo mehr klassisch Marvel ist. So ein bisschen so Action, Humor, nicht zu ernst, ein bisschen schon. Und das ist so die klassische Marvel-Formel. Und Loki ist eher wieder ein bisschen so die Tom Hiddleston-Show. Und ich geniesse sie. Ich geniesse sie absolut. Also,
das ist jetzt es ist eher ernst oder eher witzig? Jetzt bin ich nicht ganz...
witzig. Es ist eher, also es ist die Tom Hiddleston-Show. Würde ich dann mal sagen. Einfach,
also es ist wirklich...
Sie geben dem Schauspieler einen Grund, um möglichst viel Screentime zu haben, weil bis jetzt hat er noch nie einen eigenen Film oder eine eigene Show gehabt. Jetzt hat er sie und jetzt kann er sich austoben und ein bisschen seinen Loki raushängen lassen und du schaust ihm einfach gern zu. Und das ist wie so fast schon der einzige Grund, den du brauchst, um diese Serie zu schauen. Ja, so viel dazu.
Also ich kann sie einfach mega Leute empfehlen, die gerne Dr. Who schauen. Es ist nicht ähnlich oder so irgendetwas. Sie haben schon eigene Ideen, aber in der Vibe, die ich von dieser Serie bekommen habe, ist übel Dr. Who-mässig gewesen. Also auch so die Erklärung vom Multiversum und Zeitlinien und Zeug und Sachen. Oder? Also, mir ist irgendwie zwangsläufig in den Sinn gekommen, es gibt die Dr. Who-Folge, Blink heisst die legendäre Dr. Who-Folge, wo erklärt wird, dass alle Statuen auf dieser Welt, die leben und sie sind eigentlich Attentäter, aber sie sind quantum-locked. Also die sind so lange stief und still, solange sie jemand anschaut. Und wenn du mit einer Statue allein im Raum bist und du blinzelst, schaust du sie ja kurz nicht an und sie sind hure schnell. Auf jeden Fall gibt es dort innen so die Szene, wo der Doktor, also der heisst einfach The Doctor, für die Dr. Who nicht kennen. Er ist ein Time Lord. Und er reist in einer Telefonkabine durch Raum und Zeit durch. Und er steht so dort und er sagt so, wenn du Zeit anschaust, von einem subjektiven Standpunkt, ist sie eine logische Progression von Ursache und Effekt. Aber wenn du eigentlich von einem objektiveren Standpunkt Zeit anschaust, ist sie mehr so wie ein grosser Ball aus Timey-Wimey-Stuff. Und das ist so genau der Vibe, den ich von Loki auch bekommen habe, wo ich gefunden habe, okay, jetzt werfen sie einfach so viele wirre Konzepte an uns an und wir finden einfach so, okay.
Aber ist es so ein bisschen, sind die Konzepte noch verständlich oder ist es so ein bisschen, das ist der Squiggle-Diff von der Bubbledum und der Raggledack muss jetzt da zu kalt werden, damit wir das Zeitkontinuum im Fuggledack anpassen. Ist es also, ein bisschen so?
Es ist genau oder? Da.
Es tönt okay. Ein bisschen so, aber laut mir ist das Konzept im Fall bombenfest oder wasserdicht, oder wie man dem
sagt. Es ist recht schlüssig.
Ich habe es schon ausführlich diskutiert.
Mit meiner Ich bin mir ziemlich egal, dass es mega egal ist am Schluss vom Tag, wie das genau funktioniert. Du musst einfach anhaken, zum Beispiel Dr. Who ist ja so. So any place, any time, oder? Ist so ein bisschen das Motto. Und sie landen für gewöhnlich irgendwo in Wales.
Ja.
Dort reisen sie sehr genau. Nein, es ist wie so. Es ist eigentlich scheißegal, was der Squiggly Bum macht.
Ja.
Weil am Schluss vom Tag musst du einfach wissen, dass das da der Floopy Bloop ist, wo noch die Türen öffnet, oder?
Ja, super.
Ja. Also es ist so wie Star Trek, wo du musst verstehen, dass er wie ein Warpkern funktioniert und die Energie zu den Zellen überkommt und für ein NCC steht.
Ja, das ist, ich weiß eben, das ist natürlich, ich bin ja eigentlich dem Zeug, haben wir gesagt, gar nicht so abgeneigt, aber ich merke einfach, je länger ich im Alter, lustigerweise, ich weiß auch nicht wieso, gut, in dem Fall eine Empfehlung, Loki, für Leute, die gerne Marvel Action haben und auch wieder mal ein bisschen näher oder wieder mal ein bisschen mehr im Marvel-Style, oder so, wenn ich dich richtig verstanden habe, weniger ernst, oder?
Ja, also, ja. Ja. Ganz auf den Punkt gebracht. Ja.
Sehr gut. Spielecke. Ich kann, bevor wir zu Ratchet & Clank kommen, nur noch ganz schnell wollen über Enter the Gungeon reden. Das habe ich gespielt. Ist es, ich glaube, von 2016, also wirklich schon älter, so ein Indie-Game. Klassisches Rogue-like. Also, das heisst, du kommst neben dein Level rein, du siehst alles immer von oben und dann hast du so einen Twin-Stick-Shooter eigentlich. Also, du kannst mit dem linken Stick kontrollierst das Männchen und mit dem rechten, wo das es anschießt. Und bist dann nachher, wenn du stirbst, bist du tot und musst nochmal von neuem anfangen, aber du schaltest dann halt immer wieder neue Sachen frei. So. Aber das Witzige ist, es heisst eben Enter the Gungeon und es ist alles, hat mit Guns zu tun. Also, deine Gegner sind dann so. Zum Beispiel Patronenhülse. Oder deine Gegner sind laufende Bazookas. Und die Waffen, die du aufnimmst, haben auch immer mit Guns zu tun. Also es gibt zum Beispiel, eine Waffe ist eine Patronenhülse, die aber Pistolen schiesst. Oder es ist so... Apropos Squiggledy-Diff vom Tiddledy-Damm. Es stellt es dort alles auf den Kopf stellen. Es hat alles mit Guns zu tun. eine Waffe kannst du einfach so, du tust irgendwie, ich weiß nicht mehr, welches Wort das ist, aber irgendwie so Kaboom, schiessest einfach die Buchstaben raus und so. Es ist völlig abgefahren. Ich bin auch nicht so weiter. Das ist ein typisch, oder? Dann hast du einen Boss nach dem anderen und so. Wenn du die Räume geklärt hast, dann kommen verschiedene Bossen und so. Und der erste Boss, der sitzt dann schon so auf einem Game of Thrones Thron, wo es ganz ist. Und das ist einfach so ein riesen Munitionssieg und so. Also es ist wirklich ein unherzig, unwitzig gemachtes Game für Leute, die gerne, wie mich, die gerne so... Das ist also, das kannst du wirklich schnell mal auftun, wieder eine halbe Stunde hässig werden, weil es viel zu schwierig ist oder mega Freude haben, weil du gerade einen super Run hast und so. Und dann kann man es wieder auf die Seite legen, weil es ist nicht so schwierig. Also, natürlich ist es schwierig, aber es ist easy to learn, hard to master, so vielleicht. Und macht auch Spass. Enter the Gungeon ist natürlich wo?
Game Pass.
Yes!
Jawohl!
Was? Können wir den mal thematisieren? Also ich habe das Gefühl, sorry, haben wir noch nie darüber geredet.
Haben wir noch nie darüber geredet, wie gut das ist?
Einflussreiches Game-Ding, ja. Nein.
Sehr geil.
Aber ja. Es erinnert mich im Fall, dass die Patronenhülse, die Waffen schießt, erinnert mich an einen Punisher-Comic von ca. 2006. Übrigens, wo der Punisher einen Kill hat und dann nachher gibt um so ein raketenwerferartiges Ding, also granatwerferartiges Ding und sagt, Punch so, what's that? Und dann sagt der andere so, a gun that shoots swords.
das gibt's. Das soll es geben.
Ja, richtig geil. Also, ja, genau. Ein tolles Spiel. Dann Ratchet & Clank ist rausgekommen. Der Phil hat es gespielt. Er ist begeistert, glaube ich, so wie ich das
mega
mitbekommen habe.
Ich habe gemeint, wir haben im letzten Podcast darüber geredet. Nachher haben wir aber gemerkt, nein, wir haben das off-record darüber geredet, weil er hat ja noch ein Embargo gehabt dort.
Genau.
Der ist ja wirklich so derart begeistert gesagt, er ist eigentlich kein Fan von so Games, aber das hat ihn jetzt so derart gepackt und hat er ein bisschen erzählt und am Schluss muss ich sagen, ich glaube, ich muss es auch haben.
Ja, es ist jetzt das erste richtige Sony PlayStation 5 Game, wo das auch den Namen Exclusive, wo den Namen auch verdient, weil Demon's Souls war das Remake von einem From Software Spiel, das hat schon sehr geil ausgesehen, aber ist halt ein Remake. Und dann noch das Roboter-Spiel, wo ich nicht weiss, was heisst, wo einfach so die Steuerung dir ein bisschen erklärt und so, wo auch mega herzig ist, aber jetzt nicht wow. Und dann Miles Morales, Spider-Man, ist kein exklusives PlayStation 5-Spiel, ist auf der PS4 rausgekommen. Und auch dort natürlich ist so ein bisschen Kurzfutter gewesen, hat dann nicht voll gekostet. Das ist jetzt der erste richtige Blender. Ratchet & Clank ist eine Spielserie jetzt schon länger. Ich habe ehrlich gesagt nie eins gespielt von denen. Ich weiss, hat jemand von euch eins von
denen gespielt? Nie über irgendeine Demo oder so, um es mal ein bisschen ablesen. Es hat mich nie gross tangiert eigentlich.
Das allererste ganz kurze Mal. Aber? Nur du, was war das? 2000 umeinander.
Das ist gut möglich, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, um was geht es? Es geht eben um den Ratchet und den Clank. Das sind zwei, so ein bisschen Pixar-mäßige Figuren. So ist das ganze Design, die Spielwelt. Und die erleben dann halt ihre Abenteuer. Der Clank ist, glaube ich, so der Roboter. Und jetzt, weil wir natürlich auch im Jahr 2021 angekommen sind, hat es auch noch einen weiblichen Charakter, der dazu kam. Und die sind aber sehr gut eingefügt in die ganze Story. Sie sagen nicht einfach so, oh shit, ich glaube, wir müssen noch einen wirklichen Charakter machen, oder? Das ist also der Classic, dann verreckt es eben komplett, wenn du so in einer Hauruck-Übung noch etwas irgendwie reinpatchst. Und es sieht einfach gigantisch aus. Du kannst eben auch so, und das ist das Krasse, was die Technologie von der PlayStation richtig nützt, wegen deren SSD, die mega schnell lädt, können sie extrem schnell zwischen Spielwelten hin und her switchen und brauchen das auch, ich weiss nicht, ob ad nauseam, aber sie brauchen es sehr intensiv, dass du nachher quasi nicht mehr musst warten, weil sonst hättest du immer Ladezeiten dazwischen und weil die PlayStation 5 so schnell ist, dank der SSD, hast du die Ladezeiten nicht und mit dem spielen es mega. Und es sieht tatsächlich mega krass aus wie ein Pixar-Film. Also weißt du, es sieht besser aus als, also ja, das ist auch logisch, als Toy Story 1.
Ja.
Oder?
Es sieht grafisch sieht es Wahnsinn. Die Welten, die Effekte, die dort sind. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Game, wo du wirklich einfach nur schon zum mal stehen bleiben und rumschauen und entdecken, wie das da überhaupt aussieht, wird spielen. Also wo das Gameplay schon fast sekundär wird und du einfach nur die wunderschöne Welt betrachtest in Ehrfurcht. Und Man liest das ja auch ein bisschen so aus den Kritikern, die bis jetzt rausgekommen sind, auch vom Vielsinner, dass es irgendwie wirklich definitiv das erste Spiel ist, das sich wie ein PS5-Spiel auch anfühlt. Und wie du gesagt hast, das ist auch mehr oder weniger das erste Spiel, das wirklich exklusiv für die PS5 kommt. Und ja, auch sonst die Story, Humor und so sind mega gut und on point. Und ja.
Ja, genau. Das ist eben meistens noch so ein bisschen bei den... Also es ist jetzt kein Launch-Titel, aber bei so diesen Spielen, die dann früh rauskommt, ist oftmals dann das Problem, dass man irgendetwas ein bisschen gerusht ist und dann leidet... Man hat eine Grafikflasche darstellen, aber dann nachher leidet die Story darunter. Oder man will es so schnell wie möglich rausbringen, dann nachher hat es zwar eine easy Story und geile Grafik, aber es ist zu kurz und so. Ich glaube, Länge, ich weiss jetzt gar nicht, das ist ja ab und zu mal noch ein bisschen bemängelt worden, aber eben, es ist ja logisch, es ist ein 3D-Action-Plattformer eigentlich und nicht irgendwie Assassin's Creed, wo 80 Stunden noch nicht mal in der Hälfte bist. Ja, es wäre für mich, jetzt schiesst es mich an, dass ich mir keine PS5 geholt habe. Ich habe bis jetzt sehr gut ohne PS5 gelebt. So, ich habe es nie vermisst, außer Demon's Souls natürlich, aber das finde ich, kann ich dann auch, das hole mir dann, wenn ich es in den Hand. Aber jetzt schießt es mich an.
Ja.
Siehst du.
Nein.
Ratchet
& Clank. Also mir geht's gut. Ja, gut. Du bist ja nicht der grosse Gamer, aber du gamest vor allem Mobile Games. Das war Ratchet & Clank gewesen für PlayStation 5. Ich weiss nicht, wann es rauskommt. Ich glaube, morgen. Morgen kommt es raus. Morgen, super. Ja. Also morgen, heute ist Donnerstag, dann ist der Freitag der 11. Ich glaube, dann kommt es raus, oder?
Genau.
Der Phil wird uns dann sicher nächste Woche wahrscheinlich noch machen, etwas können darüber erzählen, wenn er Lust hat. Keine Garantie, ich habe jetzt das einfach mal so gesagt. Ich bin nach mir die Sinnflut, ich bin nächste Woche nicht in der Ferien. Dominik, und das ist jetzt noch das letzte Thema, wo wir noch ganz kurz anschneiden, bevor wir dann auch bereits doch wieder fast eineinhalb Stunden aufgenommen haben. Du hast wieder dich in eine Microtransaction-Hölle reingestürzt mit Best Fiend, ein Mobile-Game, um was geht's?
Richtig. Also, es geht darum, dass ich einen Podcast gehört habe, der heißt The Minds of Madness, ist ein True-Crime-Podcast, sehr schön gemacht. Und er hat immer so die Ad-Reads, die du in der Mitte hast, und er erzählt von dem Mobile-Game namens Best Fiends. Und wenn das jetzt irgendwie 30 Mal gehörst in kurzer Zeit, dann findest du irgendwann früher oder später mal, ja, ich könnte es mal anschauen. Und ich, wo also eine von der unglücklichen Seiten von meinem Leben als Mobile-Phone-Tester und Experte vom Dienst ist, dass ich mir etwa die muss Mobile-Games anschauen. Und dann habe ich gefunden, ist schon wieder ein Moment her, dass ich das gemacht habe. Komm, ich gebe mir doch das Best Fiends. Jetzt, es ist so ein standardmäßiges, du hast so verschiedene farbige Böllchen auf dem Bildschirm, also sind so Früchte und so, und die, du hast, wenn du mindestens 3 von denen kannst verbinden, lösen sie sich auf und du kommst Punkte über. Aha. Jetzt, und das war eigentlich, es ist vom Spiel her, also rein der Part, wo du spielst, ist sehr clever. Also du kannst deine Fiends, so Pokémon-Style, kannst deine Fiends sammeln. Das sind so kleine Krötchen oder Insekten. Und die kannst dann auch noch Level-Up machen. Und die haben einen Special-Move. Und der Special-Move wird dann stärker. Und du musst es zum Teil brauchen, um entweder gewisse Anzahl rote Böllchen sammeln, zum Beispiel. Das sind Erdbeeren oder Tomaten jetzt. Oder dann musst du mehr Attack Points sammeln, damit du kannst den Schnecken, den Bösen, in die Fresse hauen.
Also ist so Candy Crush-mäßig, aber, oder? Du musst ja so genau. Reihen machen, einfach, oder?
Genau, einfach ohne Kettenreaktionen.
Ja. Ach so.
Es gibt keine Kettenreaktionen in dem Spiel. Das ist aber, ich finde, das ist noch. Es ist so eine simple Änderung, aber Kettenreaktionen, das Fehlen von Kettenreaktionen versaut ja so oft das Spiel. Also du musst.
Es ist einfach nur Strategie
bam, schaffen. Bam, bam, bam!
Oh. Das ist richtig
zu befriedigen. Mega. Auf jeden Fall, was mich weniger zufrieden macht, es ist sehr kinderfreundlich auch, also du kannst das jedem drauf antun. Hingegen, es hat so viele Ingame-Währungen. Du hast Gold, du hast Diamanten, wo ich bis heute noch keinen einzigen habe. Du hast Schlüssel, dann hast du Kompass, dann hast du Pilzli.
Was?
Dann hast du noch? Noch irgendetwas und so. Und Zaubertränke hast du auch noch. Irgendwie, auf jeden Fall, du hast einen Uhren sicher und du kannst alles kaufen. Also weißt du, ich mache es jetzt einfach mal schnell auf und dann nachher sage ich euch ganz schnell, was gerade passiert. Also,
und du kannst aber alles Pins noch im Shop
dann? Auf, gell? Natürlich, gell? Also, jetzt musst du schauen, mein erstes Bildschirm, das jetzt kommt, warte mal, ich habe jetzt mal so eine Kamera rein, der erste Bildschirm, das jetzt kommt, da kaufen 2 Stutz.
Ja.
Oder? Und dann kannst du voll geil, oder? Für 2 Stutz kannst du irgendwas kaufen. Das zweite ist, du hast irgendwie da, hast noch irgendetwas, kommst noch etwas über, warum auch immer. Ah ja, da kannst du noch irgendwann etwas kaufen.
Leck mir mal, ist ja Horror, aber da bin ich
da
schon raus.
Da kannst du nochmal etwas kaufen.
Jesus. Und das ist, bevor das Game überhaupt offen hast, oder was?
Nochmal etwas kaufen.
Die, die es jetzt nicht gesehen auf dem Video, es sieht
wirklich... Jetzt,
ja, es ist schlimm, es ist schlimm.
Also und jetzt kann ich
farbig übers Handy gekürbelt.
Hat etwas.
Und jetzt kann ich fängen spielen und es geht wirklich so weiter. Also der ganze Pay-to-Play-Scheiß, also ja. es ist Free-to-Play und manchmal habe ich den Verdacht, und hart auf Play-to-Win, es sei denn, du hast unendlich Geduld. Weil du hast zwar auch Energie, so Blitzli, du hast Blitzli in solche Extra-Leben, um ein Level zu spielen, musst du 3 Blitz zahlen. Du kommst aber die 3 Blitz wieder rückerstattet über, wenn du das Level gewünscht. Jetzt ist es so, komischerweise gibt es natürlich ein Glücksrad natürlich oder so irgendetwas. Und jedes Mal, wenn du so 2 Blitz nach vorne hast, kannst du das Glücksrad rein und logischerweise kommst du wieder 3 Blitz über. Also es ist sehr emotional und es ist sehr manipulatives scheiß Game, wo aber das Game selber, das ist aber da, wo mich huren aufregt. Eben, du kannst eine Zahlenmanipulation und so viele Währungen und Währungen, die Währungen generieren, damit du überhaupt nicht mehr weißt, wie viel Geld das da eigentlich verlochen hast, wenn du dein Geld verlochen oder? Also das finde ich total nieder, aber das eigentliche Spiel selber ist ziemlich gut und ziemlich clever.
Ja, das ist halt immer das bei diesen Microtransaction-Centric Mobile Games und die sind ja auch immer gescheiter geworden, die Leute, die das machen und so. Ich habe jetzt schon mega lange kein mehr gespielt, aber es müsste ja eigentlich jetzt, wo du sagst, wieder mal so ein bisschen wieder mal ein bisschen eintauchen in das Ganze und schauen, was das seit Candy Crush vor, das ist so ein bisschen über 10 Jahre her, wo Candy Crush das grosse Ding war, oder? Und die sind so...
Ja, wo?
Hä?
Und du kommst Schlüssel über oder Herzli oder Blitzli über, wenn du Werbeclips schaust.
Ja.
Ah, oh, ja, das geht
nochmal. Das ist ein neues Versendung. Ja.
Ah, das sind die neuesten Mechaniken, ja, das wäre vielleicht einmal ein Artikel
und
wert.
Und dann gibt's sogar
Werbung. Nach der Ferien, definitiv. Was?
Da gibt es sogar Werbung in dem Spiel, wo du etwas drücken musst. Du kannst nicht einfach da, jetzt legen wir 3 Sekunden das Handy an und reden mit einem normalen Mensch oder so, oder spielen mit der Katze oder so. Nein, du musst dann drauf drücken, damit du ja die Werbebotschaft konsumierst.
Nein. Ja gut.
Ja, es ist übel daneben und... Mhm. Es ist übel daneben und das Spiel per se ist eigentlich gut.
Genau, also es ist eine Empfehlung von der Spielmechaniker her, macht Fun, aber eben...
Die App ist scheiße.
Microtransaction. Herzlichen Dank für das. Best Fiend, wenn ihr uns folgen wollt oder wenn ihr Kommentare habt, unser Discord gibt es. Es gibt die Möglichkeit, in die Kommentarspalte natürlich auf digitec.ch oder per Twitter @elfontana88 für den Luca, @untotegiraffe für den Dominik, der jetzt da lacht, und en_grave für mich. Das war ein bisschen in meiner Emo-Phase, als ich den Twitter-Handle gemacht habe. Nein. Ich kann mal Popstar werden, aber ist jetzt Hose. Könnt ihr uns folgen und wir hören uns, also wir nicht, aber mit der Phil ist nächste Woche, glaube ich, mit einem E3-Special mit dem Luca sicher wieder am Start und vielleicht haben wir noch mal jemanden als Gast, das wissen wir so genau noch nicht. Wir wünschen euch bis dann eine schöne Woche und danke fürs Dreilosen.
Dankeschön, tschüss.
Danke, bis nächstes Mal.